Das Sommerloch hat uns weiterhin fest im Griff. Deswegen steigen wir zum Hirschkönig auf die Reitgelegenheit und jagen der Frau von Gerard Butler hinterher, um dann schließlich ein Ticket ins Paradies zu ziehen, wo wir uns ein Bierfest gönnen und ein bisschen Blut in Form von Park Chan-wook. Und dann reden wir noch über Filme, die wir nicht richtig einordnen können. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje und mit Etienne.
Guten Tag.
Nach langer Zeit, ne? Du warst jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr da.
Ja, kann sein. Vor der Gamescom auf jeden Fall.
Ja, ne? Also Urlaub und so weiter waren...
Mit Stevens letzte Mal.
Ja? Und das ist auch schon wieder so lange her. Krass. Ja, und in der Zeit hast du bestimmt eine Menge geguckt, oder?
Geht. Es geht. Ich habe nicht so viel geguckt, aber willst du direkt reinstarten oder was?
Ich weiß nicht, also wir wollen keine Zeit verlieren, oder?
Ja, okay. Ich habe also filmtechnisch bin ich echt nicht auf dem Laufenden. Ich habe im Urlaub habe ich hier 13 Lives geguckt und The Rescue. Hab ich das dann so interessiert und gepackt hat. Es war richtig dumm, weil wir am nächsten Tag in eine Höhle gegangen sind, so eine Tropfsteinhöhle.
Ja.
Und ich habe davor 13 Lives geguckt. Aber ich habe gedacht, vielleicht kann man aus dem Film auch was rausziehen im Notfall.
Hungern.
Besser als Hunger. The Descent, wenn man ehrlich ist.
Besser als The Descent. Hat mich teilweise sogar wirklich auch daran erinnert. So geht ja in eine ähnliche Richtung. Also fand ich beide gut. Ich fand die Dokumentation fand ich dann tatsächlich noch ein bisschen sogar besser inszeniert, so mit diesen 3D-Fahrten, wo man auch besser nachvollziehen konnte, wer wo was wann. War aber dann auch gleichzeitig wieder beeindruckt, wie nah The Rescue auch scheinbar an der Realität war und an den handelnden Personen, also den Tauchern.
Ja.
Ich fand hier, wie heißt der, Colin Farrell, fand ich mega als dieser super zahme Öko-Taucher. Irgendwie, den hat man am wenigsten so wiedererkannt. Und ansonsten habe ich abgebrochen Thor, Love and Thunder. Ich habe das versucht, aber ich glaube, das ist ein Film im Kino, ist es vielleicht auch nochmal was anderes, wenn man mit vielen Leuten im Kino ist und gute Stimmung hat und so. Alleine im Bett auf dem Laptop fand ich echt anstrengend. Also hat nicht gezündet.
Gut. Ist vielleicht auch nicht wirklich
spätestens die beste als er dann da vor Zeus dem weiß ich nicht aufgequollenen Gladiator Russell Crowe steht und dann seine Klamotten weggezogen werden und alle machen, da habe ich gedacht, wo bin ich denn hier gelandet eigentlich? Was ist denn das eigentlich für ein Film? Also was sind denn das für Humorspitzen? Und Thor ist halt auch einfach der komplette Dumbatz mittlerweile geworden, also ist wirklich einfach nur, ich meine, ich finde ihn lustig, weil ich auch Chris Hemsworth irgendwie gut finde in der Rolle, aber es ist halt irgendwie, man kann es halt komplett nicht mehr ernst nehmen und es ist einfach nur noch, ist wie Spaceballs oder so, ne? Es ist einfach und halt jeder Gag, also jeder Satz ist ein Gag, jede Szene ist eine Anspielung, irgendwas, ich fand es irgendwann ehrlich gesagt ein bisschen erschöpfend und dann fand ich immer diese Brüche zu Christian Bale, der einen sehr beängstigenden, eigentlich krassen Bösewicht spielt und das auch mit voller Hingabe macht, da war so eine Diskrepanz immer in den Stimmungen, die mich dann nicht richtig gecatcht hat. Ich fand das dann, weißt du, kannst dich erst hier, haha, lustigen Alien, und dann kommt irgendwie Christian Bale, ich bin der Gottestöter. Der Gottestöter. So, weißt du, das hat bei mir, also diese Transition hat bei mir nicht funktioniert, das war dann irgendwie, du nimmst ja Mel Gibson auch nicht als Bösewicht, Mel Brooks als Bösewicht in Spaceballs war.
Ach so.
So, das ist ja dann auch kein richtiger Bösewicht, vor dem man sich fürchtet oder Angst hat, dass der irgendwas macht. Ja, deshalb habe ich den abgebrochen. Vielleicht wird die letzte halbe Stunde auch richtig geil.
Ja. Also inszenatorisch fand ich das schon ganz gut.
Ja, naja, aber auch ein paar CGI-Effekte dabei.
Nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Aber es gibt halt, ich weiß nicht, wo du bist, aber es gibt halt später noch eine Idee. Oder beziehungsweise eine Umsetzung da, das fand ich neu für Marvel und das hat mir ganz gut gefallen. Aber natürlich kommt denn der CGI-Klumbatsch trotzdem noch mit drauf. Also das will ich gar nicht abstreiten.
Ja, der fühlt sich aber von der ersten bis zur letzten, letzten Sekunde so künstlich an, dieser
Film. Ja, aber das fand ich jetzt bei Ragnarok oder Thor 3 eben auch schon so. Also deswegen, ich war ja, darauf war ich vorbereitet.
Ja, ich bin ein bisschen geschockt, dass ich sehe, dass Andi dem 4 Sterne bei Letterboxd gegeben hat. Schade, dass er nicht hier ist.
Werden wir beim nächsten Mal ausdiskutieren.
Oder? Ja, mehr habe ich ehrlich gesagt, habe ich sonst noch irgendwas gesehen? Ich habe Nope, habe ich angefangen, aber auch noch nicht fertig geguckt. Aber fast fertig, ich glaube ich noch 20 Minuten. Ja, habe ich auch ein bisschen mehr, also ich will nicht wieder schon hier, bin ich so lange nicht hier und dann hate ich wieder alles nur, aber was soll ich sagen?
Was hast du denn, was war denn, was
dich wirklich... Wir haben Pfannkuchen, offensichtlich.
Was hatte ich denn, red doch über etwas, wo du gesagt hast, ey cool, das habe ich mal wieder gesehen oder das habe ich gesehen und das hat mich echt beeindruckt. Ich meine, 30 Lives und Rescue gehören ja dazu. Du musst ja nicht die Filme erzählen, die dir vielleicht nicht so gefallen
haben. Ne, es sind halt einfach die, die ich als letztes gesehen habe. Was Gutes... Was habe ich denn Gutes als letztes gesehen? First sprechen wir noch ein bisschen drüber, ja, später. Serientechnisch habe ich Game of Thrones, da haben wir auch schon drüber gesprochen, bei Bada Binge. Das gefällt mir richtig gut, da bin ich sehr happy, dass mir das gefällt. Weil ich auch ein bisschen Angst hatte, dass das vielleicht nichts ist. Sonst.
Gut. Dann machen wir erstmal an dieser Stelle mit Antje weiter.
Also wirklich als Jüngstes habe ich Don't Worry Darling gesehen. Ich weiß nicht, wollen wir über den reden, weil du hast ihn ja auch gerade gesehen.
Ja, können wir machen.
Was ist das?
Das ist der neue Film von Olivia Wilde.
Genau, die ja Booksmart gemacht hat.
Ist das der mit Harry Styles?
Ja.
Wir haben ja vor ein paar Wochen dieses, worauf wir uns auf Festivals jetzt freuen, gedreht. Und da war ja Don't Worry Darling bei uns allen ganz vorne mit dabei.
Ja.
Und dann habe ich den gesehen und dachte, schade, weil ästhetisch, das sieht man ja auch schon am Trailer und auch, das kriegt man jetzt nicht ganz mit, weil er nicht mit Musik ist, aber wie der auch geschnitten ist von den Geräuschen, von der Soundspur und so, da kann man dem überhaupt keinen Vorwurf machen. Der sieht
alles edel,
brillant alles aus und ich mochte den Score beispielsweise auch. Das ist so einer, den erkennt man dann auch ohne den Film wieder. Und sowas finde ich immer cool, wenn ein Film einen Score hat, bei dem man sagt, der hat so viel Wiedererkennungswert, da muss ich die Bilder gar nicht zu sehen. Das Problem ist, dass der halt lange gar nicht wirklich was erzählt, sondern im Grunde immer nur eine Sache erklärt, nämlich irgendwas stimmt hier nicht und dann erklärt er einem eine Stunde lang, wie sich zeigt, dass was nicht stimmt. Wie er es zeigt, finde ich auch cool. Also die Ideen, die sie haben, alles fein. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo es kippt, wenn es in Richtung Auflösung geht. Und dann kann der Film gar nicht geil genug aussehen, dass man nicht doch irgendwann, also der hält keiner Hinterfragung stand. Ich kann zu der Auflösung, ich stelle irgendeine Frage, wie funktioniert das und das? Und der Film kann es nicht beantworten. Der behauptet so viel, ohne es wirklich zu unterfüttern mit Logik.
Ja, oder schlüssig aufzulösen.
Ja, und ich sag ganz ehrlich, wenn der Film, wie gesagt, weil der ja von der audiovisuellen Darbringung wirklich super ist, manche Filme brauchen ja auch keine Hinterfragung so. Und manche Filme, die nimmt man ja auch, selbst wenn man sagt, das funktioniert alles nicht so, der ist geil genug, dass man das sein lässt. So, also ich finde, Wir ist zum Beispiel ein guter Vergleich. Weil sich ja viele daran stören, dass auch sie sagen, ja, aber das macht ja, wenn man da 2 Minuten länger drüber nachdenkt, gar keinen Sinn mehr. Aber Wir hat in meiner Wahrnehmung genügend andere Qualitäten gehabt, dass ich mich darauf einlassen konnte. Und wenn man, also ich finde das, wenn man das so zeigt, so hier die linke Seite oder meine linke Hand ist irgendwie das, woran ich Spaß habe und dann rückt so die rechte Seite mit den Logiklöchern langsam nach, aber übersteigt die nie. Und bei Don't Worry Darling ist halt hier, das finde ich geil und plötzlich ab einer Minute, huch, so viele offene Fragen und Behauptungen und unlogische Dinge, die passieren und auch Dinge, die halt wirklich nicht nur, also nicht nur logisch keinen Sinn machen, sondern innerhalb der Filmlogik, das ist ja das Problem. Das hat mich so geärgert. Und ja, was ich sehr faszinierend finde, Harry Styles kann super, also switcht so wahnsinnig schnell zwischen, wenn er sich bewegt und redet, kann er gut schauspielern und sobald er sich nicht mehr bewegt, ist er sofort wieder Harry Styles. Und leider kann sich aufgrund dieses ganzen Skripts auch keiner der Darsteller und Darstellerinnen so richtig profilieren.
Außer Florence Pugh, würde ich sagen.
Ja, aber die guckt halt entsetzt.
Also ich meine, nimm die Florence Pugh aus Midsommar,
ja,
und pack sie da rein.
Genau.
Sie passt halt auch genauso, ja, gut. So, und das ist halt, das ist eine gute Leistung, meiner Ansicht nach. Ich fand auch Harry Styles nicht schlecht. Ich habe Chris Pine sehr gern zugeguckt. Ich fand alles rund um Gemma Chan immer merkwürdig. Und da muss ich halt dann sagen, das ist dann so das Problem, wenn du an Filme gerätst, wo Leute sich merkwürdig verhalten oder Sachen irgendwie einfach merkwürdig sind und keiner hinterfragt, außer dir, und du dann halt am Ende irgendwas hin, sag ich mal, präsentiert bekommst und dir dann sagen musst, naja gut, aber das macht das Vorangegangene auch nicht besser. So. Mhm. Und von diesen Filmen hatten wir schon einige, wo dann plötzlich sich A Whole New World auftut. Mhm. Und ja, das Vorangegangene irgendwie erklären soll, aber nicht relativiert oder nicht irgendwie aufwertet oder sonst irgendwas.
Dann durch diese ganze vorausgegangene Gossip-Geschichte fand ich, hatte auch Olivia Wildes Auftritt einen merkwürdigen Beigeschmack.
Ich muss es, glaube ich, kurz erklären. Olivia Wilde hat Jason Sudeikis verlassen für Harry Styles, den sie in diesem Film kennengelernt hat. Mhm. Und ja selber besetzt hat. Die hat sich quasi gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Mann. Auf wen hätte ich denn den Bock? Harry Styles, dem gebe ich eine Rolle.
Ja, so kann man es natürlich deuten. Vielleicht ist
die Wahrheit. Ich war nicht dabei, vielleicht ist es auch unfair, aber es hat ein Geschmäckle auf jeden Fall.
Ja, es hat, aber das ist das Problem, weil es steht trotzdem nicht für den Film. Mhm. Also ich kann jetzt nur den Film bewerten, mir ist das Privatleben von denen in dem Moment egal. Aber es ist natürlich dankbar, wenn du halt so eine Geschichte mitbekommst oder so ein Gossip mitbekommst und dann siehst du zum Beispiel Olivia Wilde im Film, wie sie halt gewisse Dinge macht, ja, und dann sagst du, oh ja, passt. Und dann gibt's halt auch so gewisse Sachen.
Meinst du, es wirkt wie ein Marketing-Stunt oder was?
Ich weiß nicht, ob es wie ein Marketing-Stunt wirkt oder halt aber auch wie, sag ich mal, halt einfach ein Einfluss von außen, mit dem keiner gerechnet hat und der dem Film halt mehr schadet, als er ihm nützt. So, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass durch diesen Gossip mehr Leute jetzt plötzlich Bock auf diesen Film haben. Zumal er halt von den Leuten, die ihn gesehen haben, eher als okay, mittelmäßig bis hin vernichtend irgendwie bewertet wird.
Aber apropos Einfluss von außen, ich hatte auch das Gefühl, das ist nur so ein persönlicher Eindruck, aber irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass der Film viel mehr Ecken und Kanten noch gehabt hätte, wenn da nicht Warner Brothers hintergestanden hätte. Weil das schon so, da sind andere Filme wesentlich unbequemer mit derselben Thematik und das ist dann doch alles sehr...
Ja, also unbequemer, ja. Dass die Idee dahinter und so weiter spricht ihr auch kein, also würde ich ihr nicht absprechen, ist ja alles vertretbar heutzutage, was sie da machen möchte und was sie da zeigen möchte. Und naja, es ändert aber halt nichts an der Tatsache, dass wir schon viel gesehen haben, was A, die Themen aufgreift oder B, irgendwie die Idee hinter dieser Geschichte, wie sie die erzählt und dann halt auch C, ja, wie auch diese Welt, die hier geschildert wird, ebenso geil und schick und edel und sonst wie auch schon gesehen haben, mehrfach.
Ja, ich würde halt gerne einen Vergleich anbringen, der würde aber spoilern, deshalb
bleibt es. Ja, deswegen, aber ich meine, ich finde es, man liest halt sehr oft hier und da den Black Mirror-Vergleich und dem muss ich der Film leider gefallen lassen. So.
Ich finde, ja.
Und weil dafür ist er halt auch einfach zu lang mit 2 Stunden. Hm. Das ist halt das Problem.
Ja. Naja, ich wollte aber eigentlich über einen anderen Film reden, weil der nächste Woche startet und ich nächste Woche definitiv nicht hier sein kann und ich aber so ein bisschen Angst habe, dass der untergeht. Und zwar ist das der Film Mittagsstunde. Das ist der erste Kinofilm von Florida Film. Das sind die hinter den ganzen Joko und Klaas Sachen stecken und produziert halt unter anderem auch Klaas Häufer Umlauf. Und der Film ist mit Charlie Hübner in der Hauptrolle. Also es hat überhaupt nichts mit irgendeinem Joko und Klaas Humor zu tun. Wenn man es nicht wüsste, keine Ahnung, vielleicht kleines Fernsehspiel oder so, aber käme ich jetzt nie drauf, da die Verbindung zu ziehen. Und Charlie Hübner spielt einen Mann aus Norddeutschland, der zurück zu seinen Großeltern reist, die in irgendeinem, wo platt gesprochen wird, in irgendeinem norddeutschen Dorf wohnen, um sich um die zu kümmern. Also er hat seine Großeltern. Ja, er hat seine Großeltern mehr oder weniger als in einer Elternposition kennengelernt. Also die haben ihn quasi aufgezogen. Und deshalb sagt er auch immer nur Muttern und Vattern, obwohl es halt die Großeltern sind. Und er sagt so, ich will mich um die kümmern. Und das ist dann auch ein durchaus... Ja, ist ein Teil des Films, also ihn einfach zu zeigen, wie er sich um seine Großeltern da kümmert, die halt langsam an Demenz leiden und sich nicht mehr alleine zurechtfinden. Und gleichzeitig geht es aber darum, dass er immer wieder in Flashbacks sich an seine Kindheit in diesem Dorf erinnert. Verzeihung. und feststellt, dass er sich da, wo er jetzt ist, wo er wieder zurückgekommen ist, wo er aufgewachsen ist, dass da eigentlich überhaupt nichts mehr so ist, wie es war. Und das ist, jetzt würde man denken, okay, jetzt kommt wahrscheinlich so eine nostalgisch verklärende Erzählung darüber, dass früher alles besser war, als da der Baum noch stand und als da noch kein Rewe stand und so weiter. Aber der Film schafft das auf wahnsinnig unromantische, sondern einfach wirklich sehr neutrale Weise zu zeigen, so war es damals, so ist es heute. Und das ist eben, alles ist vergänglich. Und diese Vergänglichkeit demonstriert er einmal an seinen Großeltern und eben an dem Dorf und wie sich das verändert hat. Und ich habe den Film gesehen. Erstmal, ich verstehe tatsächlich Platt. Also der Film ist zur Hälfte auf Platt. Und deshalb hat mir das, weil von väterlicherseits meiner Familie immer viel Platt gesprochen wurde, hat mir das so ein heimliches Gefühl gegeben. Und ich war da sofort drin. Und ich liebe Charlie Hübner. Also egal, was der spielt, der veredelt wirklich jeden Film. Und der ist nicht sentimental, so dass ich zwischendurch immer mal so das Gefühl hatte, so ich muss irgendwie, ich habe Tränen in den Augen. Aber dann kommt dieser Abspann und ich habe, das hat sich im Nachhinein so angefühlt, als hätte der Film so eine emotionale Welle aufgebaut. Und als der Abspann abrollt, habe ich geheult wie ein Schlosshund durch.
Also aber den weil ganzen der ist Abspann. So, weil
nein, er ist überhaupt nicht in irgendeiner Form, wie gesagt, sentimental oder so. Im Gegenteil, er endet auf einer versöhnlichen Note. Aber alles, was der anspricht, alles, wo der so seine Fühler hinausstreckt, thematisch, eben was die Vergänglichkeit angeht, was den Umgang mit pflegebedürftigen Eltern angeht, was so dieses Sentimentale angeht oder dieses, man möchte gern zurückdenken, dass früher alles besser war, aber als Erwachsener merkt man auch, früher war eben nicht alles besser, früher waren die Probleme nur andere, hin zu sich bewusst machen, dass man auch älter wird und so weiter. Wie gesagt, dass die Eltern älter werden und so. Und das alles zusammengenommen hat mich komplett umgehauen.
Du, da bist du nicht die Einzige. Steven ist Riesenfan von dem Film. Der war echt begeistert. Aber meine Frau hat den auch gesehen im Open-Air-Kino im Schanzenpark irgendwie. Die hat auch gesagt, boah, eigentlich habe ich keinen Bock, mir einen Film anzugucken, in dem es darum geht, dass man irgendwie seine Eltern pflegen muss oder so. Weil es
darum geht es ja letzten Endes gar nicht so sehr.
Genau, und wie aufbauend kann das sein? Aber die war auch schwer begeistert.
Ja, und Charlie Hübner schafft das halt, eine eigentlich so schwere Rolle. Es ist egal, was der spielt, alles hat so eine Leichtigkeit. Und ich habe den, glaube ich, zweimal im Interview treffen dürfen und der ist halt so, der ist so normal, so blöd das klingt. Und der ist so, da scheint alles, selbst so, wie gesagt, vermeintlich schwere Rollen, die einen emotional auch fordern, das spielt er halt so selbstverständlich. Und ich kann den echt, ich bin drauf und dran, den halt jetzt auch nochmal zu gucken mit Publikum. Und es gibt, der Film wurde zweimal gedreht. Das finde ich ist übrigens noch ein sehr spannendes Detail. Er wurde einmal in komplett Hochdeutsch gedreht und dann einmal, wie gesagt, 60-70% Plattdeutsch untertitelt, für die, die es nicht sprechen. Und die Passagen, die nicht in diesem Dorf spielen, die dann auf Hochdeutsch.
Aber das heißt, im Dorf lesen wir die ganze Zeit Untertitel? Oder ist das nur für den Trailer so gewesen?
Hauptsächlich, ja, tatsächlich. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von Synchronisation. Der Film wurde zweimal gedreht. In zwei Fassungen. Also du kannst dir es ist der gleiche Film, aber du kannst dir zwei verschiedene Filme anreden. Der wurde zweimal gedreht. Das finde ich sehr spannend. Andere hätten nur synchronisiert.
Und merkt man da Unterschiede?
Ich hab nur die plattdeutsche Version gesehen.
Weil das wäre eigentlich mal interessant zu
sehen. Ich hab da auch Bock und
weil du musst zweimal exakt die gleichen Emotionen an den exakt gleichen Stellen.
Du machst ja jede Szene mehrmals. Also kannst du, sagt der Regisseur halt ein und jetzt eine Szene
Ja.
Ist halt eher für die Schauspieler anspruchsvoll, weil du natürlich den Text quasi.
Ja, eben, ne?
Aber wenn die fließend Plattdeutsch sprechen, dann ist es wahrscheinlich nicht so schwer. Da müssen die ja nicht so viel nachdenken. Wenn die es nicht so, also wenn die das als Schauspieler sich erst aneignen müssen. Ich weiß das zufällig, weil ich auch Schauspieler bin. dann ist es natürlich schon auch anspruchsvoll für die Schauspieler.
Ja, das stelle ich mir schon einen schwierigen Dreh vor.
Aber der ist toll. Also der ist, wie gesagt, der ist nicht niederschmetternd, so wie The Father, überhaupt nicht. Der kriegt dich, wenn er dich kriegt, glaube ich, auf ganz anderer Ebene.
Na gut.
Und das war auch so doof, das klingt. Ich habe nicht geheult, weil ich traurig war, sondern weil mich das einfach alles ergriffen hat. Also wie gesagt, wie so eine Welle, die dann bricht, als der Film plötzlich vorbei ist.
Gute. Warst du bei The Rescue? Da warst du da ergriffen?
Ja.
Ja, ne? Ja. Aber auf eine andere Art und Weise, oder?
Ich meine, das Ding ist halt, ich wusste ja, wie es ausgeht.
Ja, ja.
Aber ich war schon irgendwie ergriffen, auch wie die das dann so thematisiert haben mit den Kindern und dann die Maske von dem Letzten nicht gepasst hat und so weiter. Und man kann sich da schon reinversetzen dann in die Ängste. Und als dann alles gut geht und so, die Erleichterung.
Ja, bei mir war es echt, also ich denke mal, das ist ähnlich. Bei mir war es bei The Rescue eher so eine andere Rührung.
Ja, wie bei Captain Phillips. Ich glaube, dieses Gefühl, das ihr gerade beschreibt, hatte ich bei Captain Phillips, als am Ende, als er da bei der Ärztin.
Ja. Ja, dieses, genau, diese Anspannung, glaube ich, die da ja. auch.
Die abfällt.
Die dann einfach abfällt, so, ja. Vielleicht ist es ja so ein bisschen ähnlich. Mhm. Also eine vergleichbare Gefühlslage wie bei Mittagsstunde.
Ja.
Gut, ja, der kommt nächste Woche. Und was kommt diese Woche? Das sehen wir jetzt. Wer hat den gemacht?
Ich.
Ja, Thomas. Thomas. Fein. So, womit fangen wir an? Ah ja, mit etwas, was man nicht großartig erklären kann. Also es fällt, glaube ich, schwer, auch für dich, dieses Phänomen zu erklären. Hast du jemals einen der Supernasenfilme gesehen? Nein?
Nein.
Es gibt ein Supernasen-Fan-Event zum 40. Jubiläum deutschlandweit. Da wird dann neues Material gezeigt, nie gezeigte Interviews. Ich glaube, Gottschalk und Mike Krüger kommen irgendwie auch mal hier und da vorbei. Und es gibt noch Rahmenprogramm und so weiter. Und einer der Supernasenfilme wird dann da gezeigt. Das sind halt, wie kann man diese Filme nennen?
Deutscher Klamauk.
Deutscher Klamauk, aber ohne, also die waren nie auf eine Story gesetzt, sondern eher nur auf die beiden Personalities, die halt irgendwie irgendwelche abstrusen Situationen halt erleben, so, ne? Also zwei Nasentanken, super,
Piraten. Ja, es im Prinzip sind es alles eine, es hätte auch eine Sketch-Show werden können.
Ja.
Die haben es halt irgendwie zu einem Film gemacht, wahrscheinlich auch um Geld zu verdienen, auf dem Höhepunkt von Gottschalks und Krügers Fernsehkarriere, die waren ja eigentlich Fernsehmoderatoren.
Ja, dann haben
die einfach mal gedacht. Damals war es ja auch so. Also man ist ja auch reingegangen.
Also
man hat ja nichts. Weil wirklich.
Obwohl, ja, ich meine, ich will nicht sagen, ich meine, Piratensender, Powerplay und so weiter, das waren schon, da hatte man schon Spaß mit. Aber gut, das ist halt die Sache. Was hatte man damals ansonsten, ne?
Ja, ich habe sogar neulich mal, weil die gibt's ja auch, glaube ich, auf Amazon oder so, habe ich mal reingeguckt in, welcher war das? Ich weiß es gar nicht mehr, welcher es war. Ich glaube, es war sogar Radiosender Power, Piratensender Powerplay. Und das ist halt einfach, teilweise, da sind ja auch lauter andere Leute in Gastrollen. Da kommt dann irgendwie ein Jürgen von der Lippe, der spielt einen Kellner. Und dann merkst du so richtig, die haben so einen Gag für Jürgen von der Lippe geschrieben, den er dann in diesem Sketch bringt. Und dann geht er wieder und es ist halt purster, dümmster deutscher Klamauk. Also man kann es echt nicht anders sagen. Aber ist halt auch irgendwie, fängt halt den Zeitgeist auch ein bisschen ein. So war es halt damals und man fand es halt lustig.
Gibt es irgendwie ein Äquivalent? Ich meine, dass Moderatoren heutzutage irgendwo als Schauspieler in Filmen auftauchen, passiert. Beziehungsweise ist ja jetzt langläufig so. Ich meine,
eher die Comedians, oder? Es gab doch eine Phase, in der hat jeder Comedian einen eigenen Film bekommen.
Ja, aber guck mal, so eine Heike Makatsch ist zum Beispiel von Viva halt so zur Schauspielerei gewechselt. Eine Anke Engelke, würde ich sagen.
Schirner,
ja, Nora Tschirner und so weiter, Christian Ulm. Ja, die sind dann alle irgendwann mal, haben sich erweitert oder sind irgendwie, weiß nicht.
Ja, ich meine, es gibt ja quasi keinen deutschen Klamauk mehr. Das haben wir jetzt auch gesehen an dem Glashäufer Umlauffilm und so. Die Deutschen drehen ja eigentlich nur sehr schwermütige, anspruchsvolle Filme. Es gibt ja, Bulli hat es mal ein bisschen eine Zeit lang gemacht.
Ist jetzt auch weg.
Da hat er ja auch jeden eingebaut von seinen Kumpels. Aber ansonsten, was gibt's denn so für deutschen Klamauk? Fuck you, Goethe könnte man noch mit reinnehmen. Wenn man das, ist aber auch schon wieder, finde ich, ein anderes Niveau von Humor als
das da, ja.
Als Supernase. Also Supernase ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Das ist halt.
Ein Karlauer nach dem anderen. Also ständig werden irgendwelche Sprüche gebracht. Ich denke mal, die werden ihre ganzen Radiomoderationen oder Erfahrungen werden sie halt mit eingebaut haben, so.
Und es gibt, also ich finde, dieses Genre gibt's in der Form eigentlich nicht mehr wirklich.
Nee, ne? Aber auch nicht mehr so, auch nicht in anderen Ländern unbedingt. Oder? Also ich meine, bis auf solche, sag ich mal, hier, wie heißen diese Billigproduktionen, diese Spoof-Movies.
Ach, sowas wie Loaded Weapon und.
Ja, aber halt hier Date-Movie, Disaster-Movie und was weiß ich, wie sie alle heißen. Ja? Also Scary-Movie, ja, bla. Also sowas gab's ja nochmal, aber dann ist es auch nicht mehr so ganz vergleichbar mit dem, weil die berufen sich ja nur auf Filmzitate. Und hier wurde ja wirklich aus der Idee, lass uns mal die erfolgreichsten oder bekanntesten Radio- und Fernsehmoderatoren Deutschlands in einen Film packen. Und sowas gibt's.
Ich meine, es gab ja damals den Formel-1-Film.
Ja, gut, der war auch schlecht.
Formel 1 war ja eine Hitparadensendung im deutschen Fernsehen, wo du denkst, daraus macht ihr einen Kinofilm aus den Charts?
Ja.
Oder was? Also, das war damals, haben die halt einfach.
Naja, es ging darum, dass die junge Frau da ihre Karriere starten möchte und dann gleichzeitig noch mit ihrem Freund zusammenkommen.
Ja, aber also.
Und die Toten Hosen tatsächlich wirklich in mehreren Szenen auftreten und wirklich bedenkliche.
Viele Stars treten auch.
Bedenkliche Sachen von sich geben, so, ja. Falco hat einen geilen Auftritt.
Mhm, Falco spielt auch mit.
Ja. So, gut, ja, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant, sich nochmal diesem 80er-Jahre-Phänomen hinzugeben.
Wir hatten ja nichts.
Wir hatten ja nichts, ja. Und wir kriegen auch nicht mehr wirklich viel in dieser Woche. Unter anderem kriegen wir Jeepers Creepers Reborn. Tatsächlich ein Film, der diese Reihe fortsetzt und nicht nochmal, wie der Titel es vielleicht suggeriert, neu starten möchte, sondern es ist offensichtlich eine richtige Fortsetzung. Es geht um zwei junge Menschen, die wollen zu einem Horrorfestival irgendwo im Süden Amerikas. Und dort ist die Jeeper- oder Creeper-Legende immer noch präsent. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist halt so eine Art Monster, das sich von der Angst von Menschen nährt, beziehungsweise Menschen in so einen fiesen Keller über reinschmeißt und dort halt verstümmelt. Und es haben sich im Laufe der Jahre schon mehrere Teenager mit dem angelegt. Justin Long unter anderem im ersten Teil. Dann gab es einen Schulbus, der wurde angegriffen. Ich weiß nicht mehr genau, was im dritten Teil passiert ist. Ja, und jetzt kommt der. Und schildert halt, wie der Creeper dann halt auf dieses Horror-Fan-Kostüm, Cosplay-Festival losgelassen wird. Mehr ist es eigentlich nicht.
Diese Meta-Ebene, das ist auch so ein Trope, so ein Horror-Trope, ne? Es gibt schon auch bei Blair Witch Project 2 war das. Hier soll die Blair Witch Hexe gewesen sein, hier soll der Jeeper Creeper gewesen sein, hier soll der Bösewicht gewesen sein, Halloween. Ja, jede Horrorreihe hat im Prinzip schon mal irgendwelche Jugendlichen gemacht, die das Phänomen der Vorfilme aufgreifen, um dann vom Phänomen sozusagen heimgesucht werden.
Wobei ich aus dem Film nicht ganz rausgelesen habe, ob das wirklich sich auf die Filme bezieht oder einfach aus der Kreatur.
Ich glaube, es geht um die örtliche Legende.
Nee, das meine ich ja. Also das nicht um die Filme, sondern aber die Charaktere leben das als Legende, die Urban Legend mäßig.
Aber nichtsdestotrotz
werden dann von der Urban Legend eingeholt.
Aber nichtsdestotrotz auf diesem Festival werden ja zahlreiche Horrorreihen zitiert. So. Also das ist schon dann wieder Meta, ne? Also und ich muss sagen, ich habe ihn nicht ganz geschafft. Ich habe den Screener irgendwie nur bis zur Hälfte ungefähr hingekriegt und mich hat's nicht so angesprochen. Ich fand, der Film leidet sehr unter seinem Direct-to-DVD-Look. So, es wirkt alles eine Spur noch günstiger als bei so vielen anderen Filmen.
Das hast du aber nett ausgedrückt.
Ja, also
ich habe.
Aber teilweise wirkt es auch erschreckend billig.
Ja, ich habe was gemacht, was ich sonst nie mache. Ich habe ihn angefangen und nicht zu Ende geguckt. Also, wie kann ein Film so hässlich sein? Ja, so billig aussehen, was auch also an unterschiedlichen Faktoren liegt, an der Beleuchtung beispielsweise, wo man dachte, ihr habt auch eigentlich mal Soap gelernt, so ungefähr. Dann dieses ganze Festival, das aussieht wie irgend so ein Dorffest, aber in Wirklichkeit halt so ein total viele Leute beherbergendes Festival sein soll. Und dann wirklich ist, also das ist ein Horrorfilm schafft, noch nicht mal so Dinge, die eigentlich immer funktionieren, wie zum Beispiel eine gruselige Musik einzusetzen, um irgendeine Spannung zu kreieren. Das fand ich, also es ist beeindruckend schlecht.
Ja, also ich will mir noch kein finales Urteil erlauben, weil ich ihn halt noch nicht zu Ende gesehen habe. Aber das, was ich bisher gesehen habe, reizt mich auch.
Ich habe ihn gar nicht gesehen und finde ihn scheiße.
Ja, gut. Dann machen wir weiter. Ich meine, wir können jetzt eh nichts mehr erzählen, oder? Also,
komm, Kino. Ist die zweite Hälfte ja super.
Ja, vielleicht ist die zweite Hälfte super, aber Leute, es sollte euch schon zu denken geben, oder beziehungsweise es sollte meiner Ansicht nach genau das bestätigen, was ich gesagt habe. Dieses Sommerloch ist einfach da, sonst wäre dieser Film nicht im Kino.
Mit Sommerloch.
Ja. Weil wirklich, normalerweise wäre sowas direkt in die Videothek, ja, auf den Streamingdienst oder sonst irgendwas gekommen, aber niemals ins Kino. Dafür ist der Film einfach erschreckend. Und ich finde es schade, weil das ist der, obwohl, nee, das ist der Regisseur von Iron Sky. Naja.
Ich, so doof das klingt, ich weiß, ich hatte mitbekommen, dass du den nicht so mochtest. Ich fand Orphan First Kill enttäuschend zwar, aber ich fand ihn immer noch okay. Und gegen Jeepers Creepers hoffe ich jetzt, dass Orphan vielleicht noch ein bisschen besser performt. Weil ja, er letzte Woche gestartet. Ich wollte nämlich gerade eigentlich darauf hinaus, dass Jeepers Creepers ja gerade konkurrenzlos als Horrorfilm in den Kinos ist. Aber dann in diesem Fall, bitte geht in Orphan und nicht. Der hat wenigstens noch visuelle Reizpunkte und.
Orphan First Kill hat irgendwie 75.000 oder 76.000 Zuschauer gemacht jetzt letzte Woche beim Kinofest. Nee.
Nicht viel, nee.
Aber war, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme innerhalb dieses Kinofests. So. Ja. Aber ich finde halt momentan, das ist halt kein, also.
Das ist kein schönes
Film. Jeepers Creepers Reborn wäre kein Film, für den ich ins Kino gehen würde.
Natürlich nicht.
Und ich kann auch nicht sagen, ey, geht unbedingt da rein, das habt ihr noch nie gesehen. So. Also das geht einfach nicht.
Nein, spar den Leuten, du musst denen helfen, ihr Geld zu sparen.
Ja. Vielleicht kann ich das auch jetzt mit Ticket ins Paradies. George Clooney und Julia Roberts sind wieder vereint vor der Leinwand. Oder auf der Leinwand. Und spielen ein geschiedenes Ehepaar, die jetzt gemeinsam die schwere Bürde auf sich nehmen müssen, nach Bali zu reisen. Denn dort hat ihre Tochter, Caitlin Dever, einen Algenfarmer kennengelernt und hat sich so Hals über Kopf in ihn verliebt, dass sie ihn jetzt heiraten möchte. Obwohl sie doch eigentlich gerade ihre Anwaltsprüfung bestanden hat oder ihr Jurastudium bestanden hat und kurz davor stand, in einer großen Kanzlei anzufangen. Aber ja, die Liebe hat sie, wie gesagt, dort verweilen lassen. Jetzt müssen die beiden, die sich eigentlich schon seit Jahren nicht mehr im gleichen Bundesstaat aufhalten wollen, müssen jetzt nach Bali reisen und müssen dort
Party machen,
beziehungsweise schließen sie einen Pakt, um die Hochzeit zu verhindern. Beziehungsweise sie wollen das Ganze insofern unterstützen, damit die von alleine auf die Idee kommen, dass die Hochzeit keine
Lass mich raten. Und dann sehen sie, wie wahre Liebe und Leidenschaft aussieht und merken, was ihnen in ihrer Ehe verloren gegangen ist, was sie in der Tochter und ihrer neu gewonnenen Liebe jetzt wiedersehen. Und das heilt am Ende eigentlich George Clooney und Julia Roberts, die merken, ey, wir müssen nicht diese Hochzeit verhindern, sondern wir müssen unsere Ehe quasi so hinkriegen, wieder wie die beiden Jungen lieben.
Können wir einen Spoiler-Alarm machen?
Für die Antwort ja.
Habe ich da etwa ein Schwarze getroffen?
Ja.
Ey, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie killen alle auf der
Also ich meine, der Spoiler-Alarm läuft, ey, was soll ich sagen? Dieser Film, du fängst den an und du weißt, wo er endet. Und das fand ich halt, das fand ich das Enttäuschende an diesem Film. Weil wenn dieser Film darauf geendet wäre, dass Julia Roberts und George Clooney im Frieden auseinandergehen, anstatt wie vorher komplett immer spinnefein mit absolutem Hass, so, sondern dass sie einfach sagen, okay, pass auf, wir haben es versucht, wir haben es nicht hingekriegt, aber es ist jetzt kein Grund da, um uns irgendwie noch weiterhin zu bekriegen. Dann hätte ich das cool gefunden. Dann wäre das irgendwie mal was Schönes, was Frisches, was irgendwas, weiß ich nicht, anderes gewesen. Aber es führt halt echt dazu, dass die beiden wieder zusammenkommen.
Ja, manchmal brauchst du nur ein bisschen Inspiration, um die eigene Ehe zu retten.
Ja, Spoiler Ende.
Film von, ja. Naja, aber ich meine, da geht man trotzdem rein, weil man halt George Clooney und Julia Roberts.
Und das ist aber das Schlimme. Das finde ich, das verdient dieser Film eigentlich nicht. Oder der Regisseur und die Drehbuchautoren oder Drehbuchautorinnen, Ich weiß es nicht, das ist der Regisseur von Mamma Mia 2. Und ey, das ist alles so faul. Wirklich, es ist alles so faul. Es ist alles das, was du schon aus anderen Filmen kennst, was du schon 10.000 Mal gesehen hast. Jede Szene. Ob es jetzt das Tier ist, das irgendwie einen von denen beißt, der blöde, der weiß ich nicht, Spruch in der Heimatsprache, der mit einem ganz knappen Ja oder was weiß ich, guten Tag übersetzt wird. Oder irgendwie der irgendeiner kommt an und sagt, ja, und dann werden wir dich getreu unserem Familienbrauch in 4 Teile hacken. Echt? Nee, ich hab dich nur verarscht. Weißt du, also wirklich, du kannst alle möglichen Szenen kannst du wirklich nach Checkliste abhaken. Und dann kommt dir noch dieses ober super süße Kitsch Happy End on top, so, wo wirklich alle, sag ich mal, Befindlichkeiten irgendwie noch glücklich nach Hause geschickt werden müssen. Und da denke ich mir, nee, ey, das verdient er nicht, dass der Film eigentlich funktioniert, weil Julia Roberts und George Clooney halt sichtlich genießen, dass sie da in Australien gedreht haben und eben eine gute Zeit hatten.
Ich denke, Bali.
Nee, das ist nicht auf Bali gedreht worden. Okay. Aber, also, so wie ich es verstanden habe, ist es in Australien gedreht worden. Aber halt, ja, ey, es sind First World Problems von reichen, weißen Menschen, die noch nicht mal ein richtiges Drama da spendiert bekommen, so. Weißt du? Und dann, wenn es darum geht, ey, da ist jemand, der soll auf die Ringe aufpassen. Was denkst du, passiert mit diesen Ringen? Hä? Und wenn du hörst, sie fahren in den Wald, um irgendwie das und das zu machen, was glaubst du, was passiert mit dem Auto oder eben mit dem Wetter oder sonst irgendwas, ja, weshalb sie gezwungen sind, im Wald zu übernachten? Es passiert alles, was du schon kennst und was du dir vorstellen kannst. Und es wird, Gott sei Dank, von echt einem gut aufgelegten George Clooney und einer gut aufgelegten Julia Roberts getragen.
Ja. Guilty Pleasure.
Ja.
Ich kann sagen, mir ist das egal, ich guck den morgen und mir ist das alles egal. Ich will das genauso sehen, wie du es gerade gesagt hast.
Ich kann sagen, also bislang klingt das alles nicht so schrecklich abschreckend.
Aber, ja, aber du hast nichts anderes erwartet, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich gehe da morgen mit meiner Mama rein, weil wir beide momentan Seelenfrieden in dieser Form brauchen.
Ja.
So einfach ist
es. Ey, und genau das ist. Du gehst rein, du kriegst keine wirklich ernsthaften Probleme und hast ein paar schöne Bilder.
Rom-Com.
Ja.
Und ein paar schöne Menschen in schöner Kulisse.
Und was ich spannend finde, ist, ich habe mal geguckt, der läuft in vielen Kinos, der läuft zu vielen Uhrzeiten und der ist ordentlich voll. Ich könnte mir wegen der Stars vorstellen, dass der sogar richtig erfolgreich wird.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Mangelnde Konkurrenz.
Dass das so ein wie heißt das nochmal? Longplayer? Nee.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Vor allem stelle ich mir halt vor, dass das halt ein Film ist, der
in allen Kinos laufen kann.
Aber der halt deutlich eine deutlich ältere Zielgruppe anspricht, die halt dann eben auch genau für diesen Film dann mal wieder ins Kino geht.
Ja, genau.
Weißt du? Also ich würde sagen, ab 40 aufwärts hast du da auf jeden Fall eine Menge Leute, die das, glaube ich, im Kino gut gutieren. Und es ist auch in Ordnung. Es ist nur für mich nichts.
Ich sag, der knackt die Millionen Zuschauermarke, was ja in Deutschland schon recht viel ist.
Eine Million?
Momentan. Also aktuell ist eine Million recht viel, muss man sagen.
Oh komm, ich sag, der pendelt sich irgendwo bei 500.000 ein.
Okay, und worum wetten wir?
Duplo.
Okay, meinetwegen.
Oder? Andi sagt immer um Duplo.
Okay.
Alles klar,
gut. Million würde mich echt überraschen. Gut, so. Aber was mich überraschen würde auch mehr als alles andere, wenn Chase, nichts hält ihn auf, wirklich was reisen würde. Gerard Butler fährt seine Frau zu ihren Eltern. Die beiden verstehen sich nicht mehr so gut. In der Ehe kriselt's und sie halten an der Tankstelle an, weil sie sich was zu trinken kaufen möchte. Das macht sie auch. Und als sie aus der Tankstelle rauskommt, spricht sie oder wird sie von jemandem angesprochen. Und das nächste, was wir sehen, ist Gerard Butler, der auf der Tankstelle nach seiner Frau sucht, die plötzlich nicht mehr auftaucht.
Moment, die Story, dann kenne ich ja irgendwo her.
Ja.
Das gab's doch schon mal.
Das gibt's, glaube ich, mehrfach.
Mit Russell Crowe.
Ja, genau. Ja, wer oder war der? Das? Nee, warte.
Was, Russell Crowe? Nee, es war Kurt Russell.
Kurt Russell, genau. Das war dieser Breakdown, oder wie er heißt.
Ja. Breakdown. Der geht auch tanken, kommt wieder seine Frau weg an der Tankstelle.
Genau, keiner glaubt ihm.
Keiner glaubt, dass er überhaupt eine Frau hatte.
Ja. Und hier, wie gesagt, will man es auch nicht so wirklich glauben. Die Polizei ist wirklich auch nicht so wirklich die Hilfe. Und was macht ein Gerard Butler in einer solchen Situation?
Aufs Maul.
Er ruft die Polizei, Film ist zu Ende.
Ja gut, er hat die Polizei gerufen, aber wie gesagt, die
Hilfe. Er ruft die Polizei und Liam Neeson kommt.
Aber das klingt auch eigentlich ganz interessant.
Ich muss auch sagen, ich hatte im Vorfeld irgendwie gesehen, dass der nicht so gut wegkam vom Schnitt her. Und die Situation an sich, finde ich, ist relativ plausibel in Szene gesetzt. So, ich meine, er kommt raus, der Tankwart sagt ihm, nee, die ist hier rausgegangen, danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Und was machst du dann, ne? Du suchst da rum, er fährt zu den Schwiegereltern und versucht irgendwie zu checken, ob sie vielleicht da irgendwo aufgetaucht ist oder schon irgendwie zuvor irgendwie da hingekommen ist. Und naja, sie ist weg.
Aber ist doch, also von der Prämisse her, muss ich sagen, gucke ich mir sofort an.
Du hast jetzt vor allem erstmal Kleingeld zu zahlen. Und zwar auch die letzten Male, um die du dich schon gedrückt hast.
Ich habe schon seit 100 Jahren das Wort nicht mehr benutzt.
Ja.
2 Euro? Davon kriegt man 2.
Ja. Komm. Eines Tages investieren wir die für was.
Sehe ich nie wieder.
Investieren wir in Süßigkeiten. Ich muss auch sagen, mir hat der Film tatsächlich eine ganze Zeit lang Spaß gemacht, weil Gerald Butler angenehm verzweifelt ist, die Situation einfach auch irgendwo nachvollziehbar ist und man halt rätselt, ob sie sich nicht vielleicht tatsächlich einfach abgesetzt hat, ob sie wirklich entführt worden ist und ja, vielleicht am Ende hat er sich auch wirklich eingebildet oder so, kann ja auch sein. Es wird dann aber leider...
Na, jetzt nicht zu viel rein, das
kann
man wirklich nicht mehr
sehen. Es geht dann leider in halt eine Richtung, die kratzt schon hart an der Glaubwürdigkeit und leidet dann auch unter die digitalen Einsatz, ja, und ist auch so, was die Spannung und Action angeht, nicht so wirklich notch. Also es bleibt dann leider doch sehr auf B-Film-Niveau.
Naja, das heißt aber auch der Untertitel Nichts hält ihn auf. Das ist schon...
Ja, also Mittelmaß.
Chats, aber nichts hält ihn auf, ab sofort.
Mich hat gewundert, dass als Jared Butler Ultra nicht sofort irgendwie schon...
Nein, ich frage mich halt gerade so ein bisschen... Was Liam Neeson falsch gemacht hat, dass seine Filme ab sofort immer Direct-to-DVD rauskommen und Jared Butler noch einen Kinofilm spendiert bekommt, weil man könnte den Film ja auch locker mit Liam Neeson besetzen.
Ja.
Genauso wie man jeden Liam Neeson-Film mit Jared Butler besetzt.
Ja.
Was hat Jared Butler da noch gemacht? Hat er einen besseren...
Ich glaube auch, der hat einen besseren Deal aus oder besseren Agenten. Also ich meine, ich habe den letzten Liam Neeson-Film, Blacklight war das.
Ja. Er macht einfach nur die Hälfte auch. Liam Neeson bringt ja alle 2 Wochen mittlerweile einen Film rausgefühlt. Und Gerard Butler hat, glaube ich, noch so ein bisschen dieses, er ist einfach, der macht 2 pro Jahr.
Ja, aber der macht auch komisch. Ich meine, der hat diesen, wie ist der, Cop Shop, der von Joe Carnahan, der auf Netflix exklusiv rauskam, im Knast mit Frank Gillow.
Weiß ich nicht.
Den fand ich noch in Ordnung so und da war auch das Production Value deutlich höher. Hier bei dem Film, das ist halt auch eine Folge Breaking Bad sein können.
Mhm. Ja, so doof also, das halt klingt, ich
und das meine ich jetzt nur vom Production Value, ne?
Ich würde den einfach gern wieder in Comedy-Rollen sehen.
Gerald Butler?
Ja.
Ja, ich glaube hier Liam Neeson. Ich könnte mir vorstellen, dass der da mit diesem Randall Emmett, weißt du, der hier auch Travolta und Bruce Willis und so und diese ganzen Allstars verdealt in diesen Paketen und so. Ich glaube, der hat da bestimmt auch irgendwo seine Kontakte hin und landet halt dann hier und da vielleicht mal auch in eben so einem Film, weshalb es dann den Eindruck hat, dass Liam Neeson deutlich mehr dreht oder deutlich mehr produziert, als es vielleicht der Fall ist. Ja, kann ja auch sein. Ja, aber Chase, gehst du dafür ins Kino? Nicht unbedingt. Da wartest du, bis der auf Netflix, Amazon oder sonst irgendwas ist. Ja, und wirklich, also spannend geht meiner Ansicht nach anders.
Nach wie vor dafür, dass einfach nichts.
Ja.
Auskommt.
Also fängt meiner Ansicht nach besser an, als man es erwarten kann, aber dümpelt halt dann leider genauso erwartbar aus.
Aber manchmal erwischt einen der ein oder andere Film dieser Art ja doch. Also ich mag zum Beispiel, warum auch immer, ich mochte diesen Honest Thief von Liam Neeson. Der hat mich immer wieder gekriegt von seinen 1000 Filmen. Ja. Aus irgendeinem Grund mochte ich den.
Ey, ich glaube auch, dass es so ist, dass man immer unter diesen ganzen, sag ich mal, Massenware oder in Fließband produzierten Filmen, dass man da immer wieder einen findet. Ja. Ich hatte letztens auch einen Film mit Scott Adkins, One-Shot. Das war halt ein One-Shot über eine Einsatztruppe auf so einer Militärbasis, die angegriffen wird von Terroristen. Also alles in einem One-Shot gedreht. Und der war gut. Der war wirklich gut. Der war nicht zu lang, der hat sich wirklich bemüht, diese Illusion des One-Shots aufrechtzuerhalten, hat meiner Ansicht nach weniger Schnitte als 1917. und transportiert das gut. Atkins war cool, also der hat wirklich nicht mehr machen müssen, als er da halt machen musste und war genau passend für die Rolle und mit denen hatte ich Spaß. Aber es ist halt einer von 10.000 Filmen, die halt...
Da habe ich einen Steven Seagal-Film, 9 mehr. Ich wollte mal wissen, wo so der Stand der
Dinge
ist. Ja, relativ neu, 2 Jahre alt oder so.
Ja.
Wollte ich mal wissen, was der Stand der Dinge ist, weil Steven Seagal in den 80ern fand ich richtig cool. Und das war unfassbar. Das sah aus vom Look her wie ein Porno. Also wirklich, als ob das einer mit einem alten Handy gedreht hätte, auch von den Schnitten und Soundeffekten. Das sah so billig aus. Ja. Und dann hast du halt die klassischen Steven Seagal-Szenen, die du 1000 Mal schon gesehen hast. Also wirklich immer das Gleiche. Und es wirkte so trash-billig, also noch anders als der. Das wirkte wie eine 5000-Dollar-Produktion, oder?
Ja, da wären wir bei Jeepers Creepers Reborn, glaube ich.
Ja. Also schon, aber es scheint ja einen Markt dafür zu geben. Wahrscheinlich, weil die so billig produziert werden, dass die da immer noch Plus mitmachen.
Ja, ja, vielleicht, wer weiß es. So, und dann der einzige empfehlenswerte Film meiner Ansicht nach, der diese Woche startet, ist The Deer King, ein Anime-Film. Und allein deswegen würde ich sagen, sehr empfehlenswert, weil man das so selten auf der Leinwand sieht. Der handelt von zwei Königreichen, die eigentlich lange Zeit im Krieg waren, aber dann hat eine Krankheit dafür gesorgt, dass dieser Krieg beendet, also beziehungsweise erstmal ausgesetzt wird, und es entstand so eine Art brüchiger Frieden zwischen dem Reich Sol und dem Reich Aquafa. Und jetzt bricht aber diese Krankheit wieder aus, und diese Krankheit befällt aber halt nur Menschen aus dem Reich Sol. Und daher findet ein Mediziner halt raus, dass es einen Mann gibt, der immun ist, zusammen mit einem Kind. Dieser Mann war früher Anführer einer Armee, wurde dann halt in den Knast gesperrt, hat seitdem in den Salzminen gearbeitet und so, und kann jetzt halt eben, weil die Krankheit wieder ausgebrochen ist, kann er mit dem Kind zusammen, Yuna heißt sie, kann er entkommen und versucht jetzt halt einfach mit ihr ein Leben abseits von all dem Krieg und all der Zerstörung irgendwie zu führen. Bis dann halt aber der Mediziner aus dem Reich Sol ihn halt ausfindig macht und ihn halt darum bittet, eben mit ihm zusammen ein Heilmittel gegen diese Krankheit zu finden. Und ja, das erinnert halt jetzt ein bisschen so auf den ersten Blick, ne, an Mononoke und andere Ghibli-Filme, gerade so was die Welt angeht. Ich finde zeichentricktechnisch oder beziehungsweise grafisch finde ich es nicht ganz so ansprechend wie die Ghibli-Filme, also die meisten Ghibli-Filme, trotzdem sehr ordentlich. Er baut halt nur sehr viele Figuren ein, und das muss man halt irgendwann alles mal miteinander aufeinander, sag ich mal, abstimmen, weil dann irgendwann kommt noch eine dritte Partei hinzu, von der zuvor die ganze Zeit nur geredet wurde, und es fällt am Ende ein bisschen schwer, sag ich mal, gerade auch für kleinere Zuschauer, da durchzusteigen, wer jetzt auf wessen Seite ist und wer jetzt irgendwie, sag ich mal, Träger der Krankheit ist, Verbreiter der Krankheit ist oder Heilmittel der Krankheit ist. Und trotzdem muss ich sagen, fand ich das eine schöne, gerade rührende Geschichte, weil der Film sich auch immer wieder sehr viel Zeit nimmt, um die Beziehung zwischen Wan, so heißt dieser Krieger, der immun ist gegen die Krankheit, und Yuna zu verdeutlichen. So, also der gönnt sich halt echt viel Zeit, um zu zeigen, warum die beiden halt so zueinander finden, wie sie zueinander finden, und warum er halt dann auch letztendlich alles dran setzt, um sie zu beschützen. Und das fand ich einen schönen Film. Der reißt jetzt keine Bäume aus. Es gibt auf jeden Fall definitiv bessere Animes. Aber auch die Metapher mit der Krankheit, die halt hier diese beiden Länder entweder entzweit oder auch gleichzeitig befriedet, das fand ich schon ganz, ja, ich weiß nicht, ob die Macher sich da irgendwie schon vorher was bei gedacht, also was sie sich unbedingt dabei gedacht haben, oder ob sie wirklich das mit der Pandemie irgendwie mit einhergesehen haben. Der Film ist, glaube ich, 2 Jahre alt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also dementsprechend, ob das irgendwie so ein Miteinfluss war. Kann ich jetzt nicht so wirklich behaupten oder sagen, aber es passt dann auch jetzt zu unserer Zeit irgendwie dann, sag ich mal, trotz der Fantasy-Geschichte ganz gut rein. Und ja, also auch der Score, wirklich tolle Musik, hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, man kriegt halt nicht so viele Animes auf der Leinwand, vor allem die regulär dann auch im Kino starten, sondern nur in ihren Sondervorführungen. So, dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps für diese Woche. Da haben wir unter anderem Goodnight Mummy. Das ist das Remake von Ich sehe, ich sehe.
US-Remake.
US-Remake. Mit, wie sollte es anders sein, Naomi Watts in der Hauptrolle, die hier die Mutter spielt, die halt mit bandagiert zurück zu ihrer Familie kommt, zu ihren beiden Zwillingssöhnen, und die sich halt dann daraufhin schon verängstigt fühlen von der Mutter und nicht ganz wahrhaben wollen oder nicht glauben wollen, dass das wirklich ihre Mutter ist. Und es entspinnt so ein kleiner Psychokrieg. Startet jetzt bei Amazon. Ja.
Hast du ihn gesehen schon?
Ich habe ihn angefangen und es war erstaunlich. Also das ist schon, ich glaube, es ist von denselben Leuten, die halt auch das Original gemacht haben.
Ach so, okay. Weil mich halt interessieren würde, ob sie wirklich das alles 1:1 umsetzen. Das heißt, man braucht es nicht gucken, wenn man das Original kennt und wie ich nicht mag.
Jein. Also ich weiß nicht, hast du jemals Funny Games, das Remake gesehen? Und in dem Ansatz wurde auch eben Goodnight Mummy gemacht.
Ist ja quasi 1:1.
Ist quasi 1:1, aber die Sachen, die halt vorher nicht so gepasst haben, wurden jetzt hier nochmal angepasst. Und ja, ist ein bisschen für Deutsch, für den amerikanischen Markt.
Das ist interessant, habe ich auch auf Blu-ray, ich glaube mal von dir sogar gekriegt. Ich wollte den immer mal gucken. Ich habe es bislang heute weder das, ist glaube ich österreichischer, ne?
Ja.
Österreichische Original nicht geguckt. Ich weiß nicht, es steht schon ganz lange auf meiner To-Do-List. Jetzt kommt schon das US-Remake raus, vielleicht ziehe ich mir den auch zuerst rein.
Ja, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Oft sind die ja ein bisschen zugänglicher.
Das ist halt die Frage, ich finde halt bei den deutschen Filmen, sowohl Goodnight Mummy und ich sehe, wie auch Funny Games, muss ich sagen, geht mir das näher. Also beziehungsweise durch den Amerika-Filter, sage ich jetzt mal, habe ich immer noch ein bisschen mehr Distanz, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, das ist mehr Film.
Ja, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht.
Ja, weiß ich nicht. Also der Film will dich ja auch schon bei den Eiern packen.
Ich weiß, ne? Aber gerade Funny Games ist ja auch schon ein Film, der echt unangenehm ist zu gucken. Also da finde ich es nicht schlimm, wenn da noch ein bisschen Hollywood-Filter drauf ist, der mir klar macht, hier ist ein Film. Also ich finde Funny Games schon teilweise schwer zu ertragen, muss ich sagen. Also weil der so heftig, also der nimmt mich schon sehr mit, das Original.
Ja, aber das ist doch die Absicht.
Ja, ja, auch nicht mehr so jung. Was ist denn hier mit Bierfest? Nimmt der einen mit?
Weiß nicht, hast du Bierfest schon gesehen?
Ich glaube, irgendwann mal, als der rauskam, der ist schon ewig alt.
Ja, genau. Und jetzt ist er bei Amazon Prime erhältlich.
Wann ist der 20 Jahre alt, oder?
Ja, was? Es geht um zwei Amerikaner, die wollen die Asche ihres Großvaters, glaube ich, gespielt von Donald Sutherland, wollen sie, glaube ich, auf dem Oktoberfest verstreuen und geraten dabei halt in dieses Bierfest, so ein Bierwettbewerb, wer halt am meisten Bier trinken kann. Und sie werden halt haushoch, werden sie halt vernichtet von sogar ihrem eigenen Familienangehörigen, gespielt von Jürgen Prochnow. Und jetzt beschließen sie halt, ein Jahr zu trainieren und im nächsten Jahr wiederzukommen und sich für die Niederlage zu rächen.
Klingt so, als sollte man den nach Goodnight Mami gucken.
Ja, das ist das Erholungsprogramm. Ja, dann gibt es nicht den ersten Scream, sondern den neuesten Scream. Jetzt dann auf Sky, für diejenigen, die noch nicht gesehen haben vielleicht und für die es interessant ist.
Ich liebe den. Ich wollte nur die nutzen, um nochmal mein Gesicht sprechen zu lassen, wie toll der ist.
Dann erzähl auch kurz, worum es nochmal geht.
Die Leute, die in der Scream-Reihe bislang Opfer des Killers wurden, also halt jetzt nicht Todesopfer, sondern die halt das alles mitbekommen haben, die werden nochmal zurückberaumt, weil der Scream-Killer nach Woodsboro zurückkehrt und die neue Generation etabliert und macht das Ganze auf nicht gerade subtile Weise, aber doch auf sehr konsequente und zeigt mal wieder, dass die Scream-Macher das Genre verstanden haben. Und wer Scream im fünften Teil vorwirft, dass er zu Meta ist, der hat diesen Film auch einfach nicht verdient. Sag ich ganz ehrlich. Wenn das eine Filmreihe darf, dann ist es ja wohl Scream. Mir geht diese übertriebene Verwendung von Meta und so weiter, hast du ja eben auch gesagt bei Jeepers Creepers Reborn, geht mir auch auf den Senkel. Aber wenn es eine Reihe darf, dann ja wohl Scream, die das etabliert haben. Und da wäre ich sehr enttäuscht gewesen, wenn sie es im fünften Teil nicht noch mal mehr auf die Spitze getrieben hätten. So.
Okay.
So.
Ich muss kurz korrigieren, der Goodnight Mummy wurde von Matt Sobel inszeniert, nicht von
kennt man doch auch.
Veronika Franz. Die ist aber halt als Produzentin und so weiter mitbeteiligt, beziehungsweise haben wir ein Drehbuch gearbeitet. Matt Sobel, was hat denn der gemacht? Producer sehe ich nur, Director?
Nee, es gibt einen Craig Sobel.
Genau, Craig Sobel. Aber der hat hier Brand New Cherry Flavor gemacht, diese Horrorserie. Also hat er mit inszeniert und dann ansonsten Take Me to the River, den ich nicht.
Ach doch, den kenne ich, glaube ich.
Ja?
Ja, das ist, der hat, ja, doch, den kenne ich. Der kam aber nie nach Deutschland und wäre cool, wenn er mal nach Deutschland kommt.
Mit Logan Miller. Okay. Gut, und dann haben wir noch, und darüber freue ich mich, denn bei Amazon Prime ist jetzt, der ist schon ein bisschen erhältlich. Da haben wir, glaube ich, das falsche Datum erwischt. Thirst von Park Chan-wook. Den du dir jetzt zuletzt angeguckt hast, ne?
Ja, allerdings bis auf die letzte halbe Stunde, weil ich leider eingepennt bin. Was nichts gegen den Film spricht, aber der geht auch über 2 Stunden und ist auf jeden Fall ein bisschen ein merkwürdiger Park Chan-wook. Also auf jeden Fall, wir sprechen ja gleich mal über Filme, die keinem Genre zuzuordnen sind. Den könnte man da vielleicht sogar auch nennen.
Ja.
Ist es eine Romanze? Ist es ein Horrorfilm? Ist es, was ist es eigentlich? Es handelt auf jeden Fall von einem Priester, der ist auch Arzt eigentlich.
Ich glaube, er ist nur Priester.
Ja, auf jeden Fall, der aufgrund eines Krankheitsfalls wird dem irgendwas, das habe ich nicht so ganz verstanden, gespritzt oder experimentiert mit einer neuen Medizin oder
so. Er fährt ja, wenn ich, also er fährt ja nach Afrika, ja, weil da irgendwie war so eine neue Seuche oder sonst irgendwie Krankheit ausgebrochen ist. Und er wird halt auch infiziert und kriegt dann so eine Art experimentelles, genau, Heilmittel. Und das ist jetzt plötzlich
ein Vampir.
Ein Vampir.
Klingt ein bisschen wie Morbius.
Ja.
Ja. Und dann, also der Film, es wird sehr viel, es gibt sehr viel Sex in dem Film. Und sehr lange Sex, denn es war wirklich unangenehm gestern, weil eine Frau schon eingepennt ist, die Kinder alle gepennt und dann stöhnt es da 10 Minuten aus dem Fernseher bei offener Balkontür, wo ich auch gedacht, die Nachbarn denken, bei dem geht's wieder ab hier. Naja, also.
Da war das dritte Kind.
Naja, genau. Und dann, also sehr viel Sex und aber auch interessante, hat mich so ein bisschen auch an The Let the Right One In erinnert, im Sinne von, dass diese Vampirfähigkeiten, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie Interview mit einem Vampir oder so, sondern halt so geerdet in der echten Welt. Dieses Vampir-Dasein wird hauptsächlich dadurch dargestellt, dass er halt diese Lust für Blut empfindet und wenn er es nicht trinkt, kriegt er, glaube ich,
Ausschlag, ne?
Ausschlag bis hin zu kompletten, also der muss er irgendwie sich ein, wie so eine Mumie, verstecken und dann saugt er da immer die Patienten im Krankenhaus aus, legt sich dann da so auf den Boden, nimmt denen so diese Katheter ab, steckt die sich im Mund und lässt sich gut gehen sozusagen. Und dann verliebt er sich aber noch in eine und die macht er auch zum Vampir und dann, ja.
Geht's ab.
Dann geht's ab und er ist halt Priester und man merkt halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen dieses, jetzt als Vampir sind ihm die Augen geöffnet, welche Möglichkeiten es sozusagen gibt im Leben der Lust und Laster.
Und ich fand vor allem so stark, er kommt ja zurück aus Afrika und gilt ja als wundersam geheilt. Und die ganzen Gläubigen oder beziehungsweise die ganzen Anhänger da von seiner Kirche denken halt, er ist irgendwie was ganz Besonderes.
Ja, weil er aufersteht, er wird eigentlich für tot erklärt und dann steht er wieder auf und dann sehen die ihn fast wie Jesus an.
Genau, und er wird zu einer Art Heiland, ja, obwohl er halt selbst weiß, dass er eigentlich nur ein Vampir ist. Oder beziehungsweise aufgrund seines Vampirismus halt eben.
Und er versucht sich auch so umzubringen mehrmals, was halt nicht klappt.
Ja, also ich muss sagen, ich find's auch einen spannenden Film.
Ist auf jeden Fall ein abgefahrener Film und Park Chan-wook mit einigen Kameraeinstellungen und Szenen, die wirklich sensationell sind.
Wenn die Kamera so hoch geht, da wo sie in der Wüste fahren und sie sind in dieser Wüste und dann saust die Kamera einmal so richtig geil hoch. Das war im Kino so ein geiler Effekt.
Ja, gibt's mehrere so Szenen, wo die immer so mit der Zange auf den Mund einhaut und immer so bis in den Mund rein. Ne, so droht sozusagen ihm den Schädel zu zerstören. Die Kamera geht immer so mit und du weißt nie, wann schlägt sie wirklich zu. Und irgendwann bleibt die Kamera so am Gesicht und du siehst nur noch, wie das kommt. Und dadurch, dass du nicht mehr siehst, wie sie aussieht, entsteht in dir so eine Angst. Du denkst, oh Gott, kommt jetzt dieser krasse Schlag? Also der macht mit so ganz komischen Schnitten und Mitteln, schafft er es, so eine Unruhe in dir zu erwecken, wie man es halt von ihm kennt. Das ist echt.
Also der Typ ist, spätestens mit dem Film war mir klar, der Typ ist halt einfach
einer der Besten.
Ja, wirklich einer der Besten.
Und man muss auch sagen, einfach, man weiß nie, was kommt. Man weiß einfach, es ist das Gegenteil von diesem George Clooney-Film. Du kannst überhaupt nicht einschätzen, wohin diese Reise geht. Irgendwie, ja. Was will der dir eigentlich sagen? Und das macht so Spaß. Du kannst teilweise Pause drücken, so ein bisschen wie auch bei Parasite. Du kannst Pause drücken und erstmal das Bild interpretieren.
Ist ja der gleiche Hauptdarsteller.
Ja.
Song Kang Ho. Also dementsprechend, falls du ihn noch nicht gesehen hast.
Ja, klingt alles soweit ganz cool.
Ja. So, dann, aber ja, wir wären da aber schon beim Thema. Dann versuchen wir nochmal schnell hier ein paar Mediathekentipps abzugeben, die sich eindeutig aufs Horrorgenre beziehen. In der Tele5-Mediathek, ich war ein bisschen faul und habe jetzt nicht weiter geguckt, in der Tele5-Mediathek gibt es gerade It Stains the Sand Red. Da geht's um eine Stripperin, die durch die Wüste läuft und hinter ihr läuft ein Zombie her. Weil sie will halt zu ihrem Kind. Und das Auto ist platt und eine Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Und naja, jetzt muss sie halt durch die Wüste.
Der Zombie ist in der Nähe.
Und der Zombie, ja, hört halt nicht auf, beziehungsweise macht halt weiter. Und
es läuft aber auch nicht schnell, sondern er verfolgt sie wirklich langsam. Das mag ich an dem.
Und ja, auch die Ideen dahinter, ne? Also da sind echt, für einen Zombie-Film sind da ein paar richtig schöne, frische Ideen dabei. So, dann haben wir Autopsy of Jane Doe. Krematoren? Ja, ne? Zwei Leichenbestatter kriegen eine merkwürdige Leiche von einer Frau rein und entdecken in ihrem Leib Merkwürdiges. Und das führt halt zu einem wirklich unheimlichen Film auch, ne?
Richtig, also, guter Horrorfilm.
Ja, ein richtig guter Horrorfilm. Sollte man sich ja, Ovredal, ne? Ist es?
Ja.
Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man noch nicht gesehen hat. Und dann gibt's noch so ein schönes Alien The Thing Rip-Off mit Jamie Lee Curtis. Virus, Schiff ohne Wiederkehr, eine Crew, beziehungsweise ein kleines Schiff, ein Trawler, gerät in Sturm, rettet sich ins Auge des Hurricanes und findet dort ein großes russisches Forschungsschiff, glaube ich, und sie gehen an Bord, denn sie wollen dieses Schiff bergen, weil Donald Sutherland, der Kapitän,
mal wieder,
beziehungsweise vermutet eine riesengroße Bergungssumme, die auf ihn wartet, obwohl Jamie Lee Curtis, seine, was ist die Navigatorin oder so, die ständig sagt, nee, hier stimmt irgendwas nicht. Stephen Baldwin ist, glaube ich, noch mit dabei. Sie gehen dann an Bord und dann kommt es zu Metallmonstern, die aus allen möglichen Gegenständen.
Den habe ich damals in der Sneak gesehen.
Ja?
Ja, ja.
Oh, geil. Also ja, den hätte ich auch gerne im Kino gesehen. Auf jeden
Fall trashig.
Ja. Aber macht Spaß. Also ja, ist halt, kann man heutzutage, glaube ich, besser und leichter genießen als damals noch.
Den nicht mehr gesehen seitdem. Ich wüsste gerne mal, wie die Effekte standhalten.
Das ist John Bruno. John Bruno hat bei T2, also bei Terminator 2 mitgemacht. Der hat, was hat er noch gemacht?
Ich glaube, der war auch nicht billig tatsächlich.
Nee, der war nicht billig und der Typ hat was drauf, Titanic, Abyss, genau, der hat für die digitalen Effekte von Abyss, glaube ich, hat er den Oscar bekommen. Ja, also für dieses Morphing und so. Also der war einer von den Leuten, die da mit dabei als erstes waren. Ja.
1999 war das.
Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich zuletzt gesehen habe. Ne?
Alles?
Wollte ich nochmal drauf erwähnen. Ich habe mir tatsächlich Außer Atem noch angeguckt.
Was? Mit Richard Gere?
Nein, mit Jean-Paul Belmondo.
Ach, okay.
Okay, ich war woanders. Ich war bei Fatih Akin.
Das wäre vielleicht gegen die Wand?
Ja, ich glaube, ich war bei dem, ja.
Ja, denn, ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen und ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, Jean-Luc Godard ist gestorben. Und jetzt ist halt die Situation, okay, was sagst du zu Jean-Luc Godard, wenn du nicht so wirklich bewandert bist mit seinem Werk?
75 Millionen hat er gekostet.
Welcher?
Virus.
Ja?
1999.
Das ist ordentlich.
Ja, und hat eingespielt 14 Millionen.
Das ist nicht so ordentlich.
Weltweit sogar nur weltweit 30 Millionen. Nicht mal weltweit hat er das Budget eingespielt. Komplett gefloppt.
Schade. Verdient aber er nicht.
Krass teuer für so ein.
Ja, aber die Viecher waren ja auch geil.
Ja.
Und der, hast du ihn mal gesehen?
John Bruno, dementsprechend auch, glaube ich, nicht mehr viel.
Nee. Der hat nicht mehr viel gemacht.
Der durfte dann nicht mehr viel machen, ja.
Ich weiß, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Berührungspunkte mit Godard?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe gar keine, muss ich gestehen.
Ich glaube, ich bin da auch, was das angeht, ist
mal. Aber ihr habt von dem Mann gehört.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, und wisst ihr irgendwelche bestimmten Sachen von ihm?
So? Oh, ich weiß, dass der. Irgendwie einer der Filme aus einer seiner jüngeren Filme, den hatte ich gesehen. Das war aber nur noch so ein. Das war so fragmentarisch alles. Also, dass man sich da wenig Handlung, jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, sondern viel Symbolismus, viel rein. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, leider.
Bildband?
Kann sein, dass es der war. Ja, 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 genau. Dann hatte ich den gesehen.
Das ist sein letzter Film tatsächlich.
Ach, den hatte ich gesehen und fand den auch wirklich spannend im Sinne von. So blöd das klingt, aber was anderes. Also in dessen Zusammenhang habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, mir mal andere Sachen von ihm anzugucken.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich den mochte und das ist eigentlich ganz gut. Ich hatte im Nachhinein mal geguckt, das war jetzt wohl keines seiner großen Highlights, was die Kritiken anging. Aber wenn eines seiner nicht so großen Highlights direkt bei mir zündet, dann macht das ja eigentlich Sinn, ihn mal nachzuholen. So.
Ja, also nur mal kurz zur Einordnung für diejenigen, die auch so gar keine Berührungspunkte mit dem Mann haben. Der war erstmal auf der anderen Seite. Godard war ein Filmkritiker, der irgendwann gesagt hat, nee, ich will jetzt meine eigenen Filme machen. Und ich finde, es passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir jetzt gleich, oder worüber wir jetzt hier uns unterhalten wollen. Denn er hat dann halt mit seinem ersten Film Außer Atem, hat er halt diese Nouvelle Vague losgetreten, ja. Nach einem Drehbuch von François Truffaut, der dann auch später noch mit daran, also an der Nouvelle Vague stark beteiligt war. Es geht hier um einen kleinen Ganoven, Michel heißt er, glaube ich, gespielt von Jean-Paul Belmondo, der am Anfang des Films ein Auto klaut, von der Polizei dann irgendwann entdeckt wird und bei dem Versuch abzuhauen einen Polizisten erschießt. Und wird jetzt halt als Mörder in Paris landesweit oder wird halt nach ihm gefahndet. Und er ist sehr versessen in eine junge Frau namens Patricia, einer Amerikanerin, die in Paris halt irgendwie Zeitung verkauft und die auch irgendwie in Anime interessiert ist, aber auch nie so wirklich ganz ihre Liebe irgendwie gesteht. Und dieser Film ist damals halt so revolutionär gewesen, weil er halt mit Handkamera gedreht worden ist. Oder an realen Schauplätzen, ohne künstliches Licht. Dialoge wurden improvisiert. Es gab eine große Textbildschere. Also im Dialog gab es Jump Cuts, so wie wir sie heute bei YouTube zu Zehntausenden irgendwie pro Tag irgendwie erleben. Und irgendwie hast du plötzlich ganz andere Bilder gesehen, obwohl die Dialoge oder die Gespräche noch weitergehen. Also all das, was heute für uns schon teilweise selbstverständlich ist, so was so ein Inarritu oder ein Steven Soderbergh oder was weiß ich wer machen, das hat der damals mit losgetreten und wurde als Amateur beschimpft. Mhm. Ja, also die Leute haben halt gesagt, was ist das für ein was weiß ich, unfertiger Filmemacher so, ja, und es waren, keine Ahnung, konnten mit dem nichts anfangen, ja. Die Kritik hat ihn wirklich teilweise auch echt verrissen. Ein paar haben es aber nicht so gesehen, haben gesagt, Alter, das ist halt wirklich mal frisches, raues, grobes, irgendwie ungeschliffenes Kino. Und fanden auch die Themen spannend. Sowohl Gene Seberg als auch Jean-Paul Belmondo wurden daraufhin zu Style-Ikonen und Stil-Ikonen und irgendwie ja einfach Jugend- oder Bewegungsikonen. Die Nouvelle Vague hat viele Filme hervorgebracht. Und er war halt so bis zu den 70ern, glaube ich, war das mit dabei, bis zu den Studentenunruhen im Jahr 68. Da hat er halt wirklich sehr viele Filme gemacht, die auch, sag ich mal, schon eher dem normalen Verständnis, den normalen Sehgewohnheiten entsprechen. Aber was er schon immer viel gemacht hat, war, er hat halt sehr viel zitiert, wie auch in Außer Atem. Außer Atem ist eine Hommage an das Gangsterkino der 40er und 50er Jahre. Irgendwann steht Belmondo vor einem Bild von Bogart und versucht ihn so ein bisschen zu imitieren. Aber es gibt vorher schon eine Szene, wo er die vierte Wand durchbricht, ja, und wo er dem Publikum zu verstehen gibt, ey, ich bin nicht wie Bogart, ich bin nicht mehr jemand, mit dem du dich identifizieren kannst, so, ich bin ein Schwein und ich finde es gut so. So, ja, also auch etwas, was damals völlig untypisch war, weil selbst die Gangster, die so ein Bogart gespielt hat, waren am Ende irgendwie immer gut oder haben halt irgendwie noch das zu einem guten Ende geführt oder sowas, ja, und das war halt da ganz atypisch für alles, was damals an Filmen produziert worden ist. Und er hat dann halt Science-Fiction gemacht, Dramen gemacht und so weiter. Und dann kamen diese Unruhen und dann gab es irgendwie so einen Bruch. Da hat er halt dann beschlossen, dass er nicht mehr mit dem normalen Studiosystem, nicht mehr mit dem kommerziellen Kino irgendwie was zu tun haben will. Und dann kam die Phase, wo er halt wirklich angefangen hat, diese Essays und experimentellen Filme zu machen und so. Und das ist dann halt immer das Problem, wenn du dann sowas mitkriegst, da findest du halt schwer Zugang, wenn du einfach nur einen Film sehen willst, der eine Geschichte erzählt oder wo du halt irgendwie, was weiß ich, ein paar tolle Bilder sehen willst und so.
Ist ja ein bisschen wie bei Malick, der ja auch erst halt Geschichten erzählt hat und dann ab Tree of Life, dann kam ja diese Phase, in der er plötzlich sowas gemacht hat. Und jetzt sein letzter, ein irgendwas mit Leben, ich weiß gerade nicht.
Ja, ich weiß auch nicht.
Dieser auf der Alm da, hätte ich jetzt fast
gesagt. Ach so, oh, wie hieß denn der?
Ein verlorenes, irgendwie sowas, ne? Aber du weißt, welchen
ich meine. Ja, mit August Diehl.
Genau, und da hat er sich dann ja wieder hinbewegt ins Erzählkino dann.
Ja.
Ist ja vergleichbar.
Und ja, also ich muss auch sagen, ich habe wenig Berührungspunkte mit Godard. Ich weiß, dass so viele Leute wie Spielberg und was weiß ich, die denn uns Scorsese und was weiß ich, die zitieren ihn oder feiern ihn ab oder weisen immer mal wieder darauf hin, was der für eine Inspiration für sie war und so. Aber ich habe jetzt auch noch nicht alles gesehen. Ich kannte halt Außer Atem, den habe ich mir gestern nochmal angeguckt. Und ich kann das vollkommen verstehen. Ich sehe ja sehr viel von den Sachen, die jetzt gang und gäbe sind, die hier erstmals irgendwie überhaupt angewandt wurden, so, weißt du? Und das finde ich schon spannend, diesen Abgleich zu machen. Mhm. Die Leute, die mich ja irgendwie beeinflusst haben. Letztens habe ich auch 8,5 gesehen von Fellini, so. Und hab mich gefragt, Alter, wie konnten denn so Leute wie Inarritu und sowas wie Birdman oder Ewige Jugend oder sowas machen? Ja, oder wie mutig die sind, sowas zu machen, wo man so leicht sagen kann, ja, aber das hat Fellini schon in den 60ern gemacht, so, oder gesagt, weißt du? Also das finde ich krass, wie viele Leute sich dann doch, wo wir halt heutzutage immer dann so schnell sagen, oh, warum lassen sie sich was Neues einfallen? Aber tatsächlich, es gibt eine Menge von den Leuten, die wir zu schätzen wissen, die halt auch dann einfach versucht haben, ihre eigene Version von irgendwas zu machen, was sie halt in ihrer Jugend gesehen haben.
Ja. Tarantino.
Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte es jetzt so ein bisschen halbwegs abreißen. Er hat auf jeden Fall viel für die Filmlandschaft getan. Er wird auch offiziell von sehr vielen Stellen wurde er betrauert. Und ich bin jetzt auch noch ein, zwei Filmen auf jeden Fall interessiert. Ich will mir diesen 11 Uhr nachts auf jeden Fall anschauen. Auch mit Belmondo gilt als einer der wichtigsten Filme des französischen Kinos, zumindest für die 60er Jahre. Und ich habe noch Bock auf Die Verachtung. Das ist dann wohl auch so ein Metafilm übers Filmemachen mit Brigitte Bardot. Und da bin ich auch, der lief jetzt halt gerade gestern nochmal im Fernsehen, da haben sie ihn gezeigt, im RBB. Und für diejenigen, die es interessiert, es gibt auf Arte noch gerade einen Film von ihnen und noch mehrere Dokus, die sie jetzt anlässlich. Und ich kann mir vorstellen, dass Arte gerade dann auch nochmal jetzt den Katalog oder die Archive bemüht und dann demnächst noch was hochladen wird. Ja, aber da wären wir dann halt bei unserem Thema. So wie er halt Filme gemacht haben, die sich den Sehgewohnheiten widersetzen, die halt mehr Essay teilweise sind oder irgendwie analytische Beobachtungen, dieser Bildband. Wolfgang hatte auch echt von dem geschwärmt, weil er halt so diese ganzen, ich glaube, die These war, sind diese Bilder überhaupt die richtigen, um das zu sagen, was sie sagen wollen? So. Und ja, da wären wir halt bei unserem Thema, was wir eigentlich schon mit Andi mal besprechen wollten. Filme, bei denen es uns schwerfällt, sie in irgendein Genre richtig einzuordnen oder überhaupt sagen zu können, was sie sind. Weil es ist ja leicht zu sagen, Ticket ins Paradies ist nur Rom-Com. Mhm. Ja, verfolgt gewisse Ziele, erfüllt gewisse Kriterien und Formeln und bietet denjenigen, die nicht mehr erwartet, genau das, was sie wollen. Mhm. Aber wie sieht's mit anderen Filmen aus? Also Antje hat zum Beispiel einen Film genommen, ja, Paint Drying.
Ja, das ist mein Joker, den wollte ich am Ende ziehen, wenn ihr zu der zum Schluss kommt, es gibt keine genrelosen Filme, dann wollte ich den ziehen eigentlich.
Ja, aber dann bringen wir es doch mal jetzt direkt auf den...
Ja, es kann auch nicht, glaube ich. Es ist ein Film, der von einem Regisseur gedreht wurde, der die britische FSK-Kontrolle trollen wollte. Denn wer einen Film bei der britischen Altersfreigabe... Stelle da.
Wird BBFC.
Genau. Wenn da ein Film bewertet wird, muss die Stelle den halt komplett gucken, von Anfang bis Ende. Und er hat halt mehrere Stunden einfach eine Wand abgefilmt, wo Farbe trocknet. That's it.
Denn, um einen Film freizugeben, also er muss halt bei dieser von dieser BBFC kontrolliert werden, damit er ins Kino kommen kann. Mhm. Das kostet aber Geld. Mhm. Du musst, glaube ich, einmal 133 Pfund waren das damals. Mhm. Musstest du irgendwie zahlen und dann kostet es ungefähr 9 Euro pro Minute.
Das wie lange ging der Film?
10 Stunden oder noch länger? Der hat halt über eine Crowdfunding-Kampagne, glaube ich, Geld.
Wollte ich gerade sagen, genau, es war eine Crowdfunding-Kampagne und er wollte den Film nie ins Kino bringen, er wollte die einfach nur ärgern.
Ja, weil er fand das System doof.
Ja,
so,
genau.
Dass man halt dafür Geld zahlen muss, dass die sagen, ob dein Film ab so und so vielen Jahren freigegeben ist. Beziehungsweise, ob er ins Kino kommen darf oder nicht.
Das ist schon ganz schön viel Aufwand für ein bisschen Trollen.
Ja, naja, warum? Er muss einfach nur die Kamera vor eine trockene Wand stellen.
Ja, Eddie, bei welchem Film fällt es dir denn schwer zu sagen, was es ist?
Hab ich dir auch geschickt.
Ja, aber da musst du dir doch Gedanken gemacht haben.
Naja. Was habe ich denn alles? Also,
du hast geschrieben, Big Lebowski.
Ja. Was ist das für ein Film? Ist natürlich irgendwo Comedy. Aber ist es wirklich eine Comedy? Ist es ein Drama? Ist es ein Thriller? Ist es alles? Ist es ein Genre-Mix? Ich weiß nicht. Ich finde Big Lebowski bis heute, das kann man allerdings auf viele Coen-Filme wahrscheinlich münzen.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages kannst du natürlich diese ganz großen Kategorien Drama, ja. Komödie, weiß ich nicht.
Also zumindest, also bei The Big Lebowski weiß ich jetzt nicht. Ein Coen-Film habe ich, meine ich, auch drin. Ich meine, ich habe A Serious Man reingenommen. Aber ich habe tatsächlich versucht, Filme zu nehmen, bei denen mir nicht mal, bei denen es noch nicht mal meiner Ansicht nach eine Kombination ist. Weil bei einem Film zu sagen, ist es jetzt Action, ist es, weil mein bestes Beispiel ist immer 21 Jump Street, ist es jetzt, sortiere ich den bei Action oder bei Komödie ein? Aber da hast du ja zwei Genres.
Action-Komödie.
Ja, genau. Da hast du ja zwei Genres, aus denen sich dann wieder das Genre der Action-Komödie zusammensetzt. Und ich habe versucht, Filme zu nehmen, wo noch nicht mal das funktioniert.
Wo noch nicht mal das funktioniert. Mhm. Und du findest aber bei The Big Lebowski funktioniert das? Also kannst du Big Lebowski halt stärker eingrenzen?
Ich finde schon, dass das ein gutes Beispiel ist, aber er hat halt auch, was du hast es ja gerade gesagt, oder Eddie hat es, glaube ich, gerade gesagt, er hat ja verschiedene Elemente. Er hat
komische Elemente. Ich habe halt überlegt, wenn jemand sagt, ich würde gerne Comedy gucken und du Big Lebowski zeigst, gut, er ist halt einfach gut, aber unter Comedy verstehe ich halt sowas wie Something About Mary oder sowas. Ja, ja, und da passt er dann wieder nicht rein. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du, also das ist natürlich immer schwer bei diesem Genre, weil natürlich kannst du den auch als Comedy oder was weiß ich einordnen, wenn du ihn irgendwie kategorisieren willst. Aber ich denke mir halt immer so, du könntest damit dann Leuten vom Kopf stoßen, die dann irgendwas erwarten, die dann weil der dafür dann schon wieder zu weirde Szenen hat, zu abgefahren ist, zu ruhige Szenen hat, zu, keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Also es ist halt.
Ja, vor allem bei dem Film, ne? Könntest du den in einem Satz so problemlos zusammenfassen? Ein Kiffer will seinen Teppich wieder haben? Ist ja jetzt nicht die schlagkräftigste, sag ich mal, Tagline, oder?
Ich stell mir gerade in so einer Fernsehzeitung vor, wo sie nur ein, zwei Sätze haben, um einen Film zu beschreiben.
Du hast eigentlich wie so ein Untertitel.
Du hast, weißt du, du hast eine Entführungsgeschichte. Du hast die.
Ein Kiffer räumt auf.
Ein Kiffer. Also. Bei einem Kiffer wurde aufgeräumt, ja.
Ja, es muss ja so eine Tagline sein.
Ja.
Big Lebowski, ein Kiffer hat genug. Oder das trifft's ja auch nicht. Aber so.
Er hat genug Stress, ja,
ja.
Den er gar nicht haben will. Du hast, ja. Loser-Ballade kannst du dazu auch nicht sagen, oder?
Bei Zurück in die Zukunft gab es auf dem ursprünglichen Poster gab's den Text drunter. Er kam immer zu spät zur Schule, doch eines Nachts kam er um Jahre zu früh. Finde ich ganz geil.
Ja.
Ja.
Ja, Kai, was habe ich denn noch geschrieben?
Parasite. Parasite war tatsächlich auf den Tweet, den ich dazu verfasst habe, auch eine Antwort, die sehr häufig mir genannt worden ist. Parasite fällt vielen schwer, richtig einzuordnen. Was ist das? Ist das eine bitterböse Komödie oder Satire? Ist das ein Kriminalfilm? Ist das ein Drama? Ist das ein Gesellschaftsporträt? Weil das, finde ich, ist er halt auch.
Ist wahrscheinlich alles.
Mhm. Ja, aber also ich kann mich noch erinnern, bei Parasite zum Beispiel wurde oftmals Hitchcock, glaube ich, auch genannt. Ne? Also der hatte, also da hat man oftmals Hitchcock mit ins Spiel gebracht. Aber wenn ich mir jetzt so einen richtigen Hitchcock-Film angucke, dann ist es ja meistens immer ein Thriller oder Krimi. Also zumindest die, mit denen ich Hitchcock assoziiere. Ich will nicht sagen, dass er auch was anderes gemacht hat oder nichts anderes gemacht hat, aber die meisten Filme sind für mich, vielleicht bis auf Psycho und die Vögel, eher Krimis. Und der, ist das ein Kriminalfall? Ja, sie begehen ja eigentlich schon Straftaten.
Und ja, aber also ich meine, wir können jetzt jeden Film, den wir nennen, irgendwo auch einem Genre wahrscheinlich dann am nächsten zuordnen. Aber es ging ja auch so ein bisschen darum, so Filme zu finden, die sich eben nicht ganz klar zu einer Richtung bekennen.
Genau.
So, und das, finde ich, kann man bei Parasite schon irgendwie sagen, das ist jetzt nicht eindeutig ein Thriller, es ist auch nicht eindeutig eine Comedy. Es ist halt irgendwie sowas Eigenes. Das macht ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, die Faszination des Films aus.
Die Zeit macht sich's einfach, sie sagt Kinovergnügen.
Ja.
Oder Meisterwerk.
Ja, gut. Aber das trifft ja auf vieles zu. Ein Meisterwerk kann ja sowohl.
Aber wenn mich jetzt einer fragen würde, was ist ein Parasite für ein Film, dann wüsste ich auch nicht genau, was. Wenn ich jetzt sagen würde, er ist voll, ist ein Thriller, dann wäre die Person, die den nicht kennt, hätte ja schon so ein, wahrscheinlich ein konkretes Bild, dass wenn die den dann guckt, würde die sagen, habe ich mir ganz was anderes vorgestellt. Oder?
Ja, gebe ich dir recht. Und das ist aber im Fall von Parasite eine Stärke.
Ja, das ist bei all den Filmen eigentlich.
Meinst du?
Sind alles gute Filme, oder? Die davon leben.
Gut, Antje hat The Circle genommen.
Den habe ich nicht
gesehen. Ja, weil mir da überhaupt gar nichts einfällt. Also es ist ja weder Komödie noch Drama. Da würde ich überhaupt, ich würde den Film überhaupt nicht, noch nicht mal in Ansätzen mit einer Komödie. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und auch nicht wirklich mit einem Drama assoziieren, weil was daraus ist in irgendeiner Form dramatisch. Man könnte sagen, es ist irgendwie eine Art Zukunftsvision. Aber der Film hat ja auch keine erzählerische Intention, so blöd das klingt. Also außer, dass er eine Gehirnwäsche ist, bei der man merkt, dass man gerade das Gehirn gewaschen bekommt. Aber ich weiß nicht, ob Gehirnwäsche ein Filmgenre ist. So.
Aber in dem Fall,
nein, fuck.
Aber in dem Fall hat's dem Film ja nicht geholfen.
Nee, das war ja auch nicht die Frage.
Nee, das war nicht die Frage. Ich sag nur, weil das Ding ist ja, wir versuchen ja gerade irgendwie zu gucken,
Klar. Welche
Filme entziehen sich einer leichten Kategorisierung. Bei Parasite hat es zu einem ungeheuren Erfolg geführt.
Ja, und zu einer Faszination. Und hier, wie gesagt, ich finde da, man kann vielleicht mit viel gutem Willen Science Fiction sagen, nur dann würde ich da eigentlich, also so halt Social Media Science Fiction, aber dafür ist es eigentlich auch zu nah an der Realität dran und überspitzt nur einige Sachen. Also der ruft ja auch keine bestimmte Emotion vor, die entsprechenden Genres zuzuordnen sind. Und deshalb entzieht sich der Film für mich auch irgendeinem Genre-Mix, Das ist einfach ein genreloser Film.
Ist so. Der von Soderbergh?
Nee, von, ich weiß nicht von. Er ist auch schlecht.
Ja,
aber unterhaltsam, das ist das Problem. Er ist leider, er ist so schlecht, aber er ist auch leider unterhaltsam.
Ja, weil man nicht glauben kann, was man da sieht.
Ja. Und wie gesagt, deshalb trifft da für mich das zu, was ich gesagt habe. Ich kann den auch nicht als eine Mischung aus mehreren Genres beschreiben, weil er sich einfach allem entzieht. Weil er schlecht ist letzten Endes, weil er nichts durchzieht, weil er keine, überhaupt keine Emotionen auslöst. Aber das ist für mich ein Paradebeispiel für, ja, was auch immer es ist, im Zweifelsfall ein Unfall. Also.
Ja, im Zweifelsfall ein Unfall. Dann hast du sowas wie, okay, komm, jetzt hauen wir mal einen raus. Du hast Pulp Fiction genommen.
Ja, sagt mir, was es ist. Also ihr werdet wahrscheinlich irgendwie wieder auf Gangsterfilm kommen. Nur für mich ist Gangsterfilm kein Genre, weil wenn alles, was irgendwo im Mittelpunkt steht, direkt ein Genre ist, ist Jurassic World ein Dino-Film? Ist Dino-Film ein Genre? Also ich weiß, für mich, also da könnt ihr jetzt streiten. Ihr werdet auch mal, ihr nutzt ja auch Mafia-Film als Genrebezeichnung. Aber für mich ist halt Gangsterfilm kein Genre. Und es ist, was ist es? Erklärt ihr es mir?
Aber Moment, Gangsterfilm ist für dich kein Genre?
Nee.
Hm.
Nee, eigentlich nicht, weil wie gesagt, da macht man ja nur, da macht man aus der Thematik das Genre. So, und wenn ich jetzt überlege, nehmen wir mal, keine Ahnung, nehmen wir mal diesen, wie heißt der, der McDonald's-Film?
The Founder?
The Founder. The Founder ist ja auch kein Burger-Film. So. Und worum es geht, ist ja nicht automatisch das Genre. Deshalb weigere ich mich halt, sowas wie Gangsterfilm zu sagen.
Ein Burger-Film?
Ja, zum Beispiel, weil da geht's um Burger. Und da geht's um Gangster, aber es ist ja, dann ist es ja auch, also, ne, du weißt.
Also ich würde sagen, bei The Founder geht's eigentlich eher um, wie gesagt, den Gründer von McDonald's. Aber ob das ja.
Aber
also,
dann ist es ja, dann wäre es ja ein Gründerfilm.
Ja, ein Gründerfilm. Aber Gründerfilme haben wir tatsächlich auch schon mehrere gehabt. Wir hatten hier den Facebook-Film.
Ja, das sind Biopics.
Wir hatten, ja, genau.
Das sind Biopics.
Dann ist The Founder auch ein Biopic.
Ich wollte jetzt auch, nein, ich wollte jetzt nicht The Founder als genrelosen Film darstellen. Ich wollte nur sagen, dass das, was handlungstechnisch bei einem Film im Mittelpunkt steht, für mich nicht automatisch ein Genre ist. Nur weil es in Pulp Fiction um Gangster geht, sage ich nicht, es ist ein Gangsterfilm. Nur weil in gewissen Scorsese-Filmen permanent die Mafia im Mittelpunkt steht, ist es für mich nicht, ne? Also,
aber wenn die Action im Mittelpunkt steht, sagst du auch ein Actionfilm.
Ja, aber
wenn
das ist ja kein.
Im Mittelpunkt steht.
Ja, aber das ist ja, das sind ja keine einzelnen Handlungselemente. Deshalb habe ich das mit The Founder genommen, weil es da eben auch um Burger geht.
Und okay, aber dann.
Burgerfilm.
Aber wir haben ja sowas wie Monsterfilme.
Würde ich auch nicht sagen. Für mich ist Monsterfilm ist für mich auch kein Genre. Ist entweder Godzilla wäre für mich jetzt ein Katastrophenfilm. Ein futuristischer oder.
Ja, gut, das sind halt Subgenre.
Genau, also ich finde schon, als Subgenres kannst du sowas zählen,
ja.
Weil die funktionieren ja auch alle nach ihren, sag ich mal, also noch schon nach bestimmten Regeln. Wenn ich einen
Gangsterfilm. Aber ich finde jetzt unabhängig davon, finde ich jetzt Pulp Fiction gar nicht so eine schlechte Wahl, weil es auch so ein bisschen ähnlich wie Big Lebowski geht ja in eine ähnliche Richtung, finde ich. So, dass der nicht so ganz. Ist es ein Thriller, ist es ein Drama, ist es eine Comedy? Es hat ja Elemente aus allen möglichen Genren. Und in dem Moment, wo du ihn auf eins festlegst, hast du ja immer das Gefühl, dass du die anderen so ein bisschen
außen vor lässt.
Also könnte man sagen, es ist halt ein Genre-Mix aus verschiedenen Sachen. Aber ich habe ja zum Beispiel auch einen Tarantino genannt. Ich habe ja auch Once Upon a Time in Hollywood genannt.
Genau.
Das ist ja auch ein gutes Beispiel.
Der ja auch, was ist auch, und das ist ja auch ein bisschen Tarantino-mäßig so dieses. Ja,
mit dem lässt sich
nicht so hundertprozentig einordnen.
Ich bin auch mehr bei Once Upon a Time in Hollywood als schwerer einzuordnen, weil der ist für mich eher so eine Art Liebeserklärung mit allen möglichen Facetten so. Aber bei Pulp Fiction grenzt er es meiner Ansicht nach doch schon etwas stärker ein.
Also wie gesagt, wenn man sich darauf einigt, dass Gangsterfilm ein Genre ist, dann würde ich Pulp Fiction da schon zuordnen. Zumindest hat er natürlich Elemente davon und ich habe ja versucht, die Elemente selbst Elemente nicht zu berücksichtigen. Aber ich, in meiner Welt gibt es kein Gangsterfilm-Genre.
Dabei hast du bestimmt schon genug Gangsterfilme gesehen.
Ja, habe ich ja auch. Nur wie gesagt, wenn mir mal, keine Ahnung, diverse Scorsese-Filme sind Mafia-Filme, die aber noch Thriller sind oder Drama oder so.
Aber, okay, wo wir jetzt schon bei Once Upon a Time in Hollywood wären, habe ich einen Film in meine Liste gepackt, der für mich auch genau die gleiche Kerbe spiegelt, beziehungsweise auch schwierig ist, Under the Silver Lake.
Auch gutes Beispiel.
Under the Silver Lake war so, wüsste ich jetzt auch nicht auf Anhieb, was ich da sagen soll. Ja, ich habe halt, ich habe halt wirklich irgendwelche kruden Begriffe, Slacker-Odyssee oder sonst irgendwas erfunden, um halt irgendwie den Film mal ein bisschen zu beschreiben. Aber könnte ich ihn jetzt nach normalen Regelstandards oder nach normalen, sag ich mal, oder allseits bekannten, sag ich mal, Definitionen irgendwie einordnen? Weiß ich nicht. Er ist eine Spurensuche, er ist irgendwie eine Hommage. Eine Traum, ja, er ist ein Abgesang, er ist zum Teil aber auch ein Krimi, dann ist er wieder surreal mit dieser Eulenfrau, die da plötzlich in der Wohnung auftaucht, so. Also verwebt alles, aber ist meiner Ansicht nach, und das ist halt das Ding, und ich glaube, da greift dann auch Big Lebowski. Er ist irgendwo noch geerdeter als so ein David Lynch. Mhm. Weil so ein David Lynch, sagst du, ja gut, das ist halt Lynch. Ist halt, würdest du sagen, Lynch-Film ist ein Genre oder beziehungsweise eine Kategorie?
Also das könnte man zumindest benutzen, um genau aufzuzeigen, was einen erwartet. Selbst wenn es keiner von ihm ist, wenn man sagt, das ist sowas wie, dann weiß man auf jeden Fall, was einen erwartet. Das Lustige ist bei Under the Silver Lake, den habe ich gerade erst versucht, Tobi schmackhaft zu machen. Und ich habe es beschrieben als Verschwörungsfilm. Aber Verschwörungsfilm wäre meiner Logik eben nach auch kein Genre, weil da geht es unter anderem um eine Verschwörung. Und es ist ja nicht automatisch ein Verschwörungsfilm. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, weil mir da auch keine klassische Genrebezeichnung zu eingefallen ist. Paranoider Verschwörungsfilm, habe ich, glaube ich, gesagt.
Ja, er hat ein bisschen was Paranoides.
Ja,
ne? Aber gleichzeitig hat er ja auch was Romantisches, weil eigentlich...
Das könnte auch ein Krimi sein.
Ja, und es könnte ein Krimi sein, genau. Und eigentlich sucht er ja nur eine Frau. Ja. Also beziehungsweise sucht er die Frau, in die er sich verliebt hat.
So. Ein sehr gutes Beispiel. Und ich habe so Bock, den mal wieder zu gucken.
Ich habe auch Bock, den mal wieder zu gucken. Haben schon lange nicht mehr gesehen.
Ich war beim Silver Lake.
Ja?
Ja, als wir das letzte Mal auf der E3 waren, habe ich mir den Silver Lake angeguckt.
Und?
Ist cool.
Kommt man schwimmen da dann? Weil ich glaube,
der war abgezäunt irgendwie.
Genau, weil die müssen ja auch durch den Zaun steigen oder so.
Aber die Gegend da drumherum und so ist schon irgendwie ganz nice. Es wirkt überhaupt nicht mehr wie L.A. Es wirkt so wie so eine eigene Community.
Hm. Eigene Community, beziehungsweise eigene Filmkosmos. Ich habe Straßen in Flammen mit aufgezählt. Also für
vielleicht ein Actionfilm.
Findest du es aber ein reiner Actionfilm? Ich meine, der hat diese beiden Musiknummern, die ewig lang gingen. Mhm. Ja?
Das war aber in den 80ern nicht ungewöhnlich. Da war halt viel, da haben die halt direkt einen Videoclip draus geträgt für MTV. Das hat halt fast jeder 80s-Film hat halt so eine Fall, hat Rocky auch.
Und ja. Aber bei Rocky, wo du sagst, ja, okay, ist halt ein Rocky-Sport-Action-Film so. Ich weiß nicht, ob man den immer wirklich, ich meine, der kommt da an wie der Western. Ja, und dann hast du diesen poppigen 80s-Rocker.
Ja, es ist natürlich schon ein Bruch, auf jeden Fall.
Dann hast du diese Motorrad-Rocker, die da irgendwie auch nochmal für ein gewisses Ding spielen. Ja, und ich meine, und diese Stadt, ja, sie sieht irgendwo aus wie New York, aber so wirklich New York, eine richtige Welt ist das ja nicht. Das ist, ich glaub, irgendwie,
das ist eher wie so ein Musical, der kein Musical geworden ist. Also so, wo die fast ein angedeutetes Musical, so ein bisschen, weißt du? Auch das ist ja auch teilweise so overacted wie so ein Musical.
Ja. Und die Typen sind auch so eindimensional.
Ja.
Also viele.
Der ist schon auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, so.
Und würdest du den als reinen Actionfilm bezeichnen und dann kriegst du am Anfang irgendwie diesen Song, der ewig geht, und am Ende kriegst du nochmal den Song, der ewig geht?
Die 80s musst du da, glaube ich, nochmal besonders rausnehmen. Da waren zu viel Drogen im Spiel, um das einzuordnen. Ich meine, bei den 80s, da hast du so viele Filme, die einfach so weird sind, wo du sagst irgendwie, was war das denn jetzt eigentlich? Also,
ja, gutes, ja, dann machen wir doch mal weiter. Bei Herrn Kaufmann. Eddie hat ja Being John Malkovich genommen.
Kannst auch jeden von dem nehmen, eigentlich.
Ja, also mittlerweile ist es ja ein Kaufmann. Also ich würde sagen, Andy Kaufmann ist sein eigenes Genre geworden.
Ja, genau.
Wie Lynch.
Wie Lynch, genau.
Könnte ich jetzt auch nicht sagen, was ist Being John Malkovich für ein Film? Am ehesten wahrscheinlich noch eine Comedy, eine Biografie. Es ist halt einfach ein Mindfuck irgendwie. Vielleicht ist das Genre, Mindfuck.
Na, aber der will ja nicht unbedingt, also der will ja noch ein bisschen was nebenbei aussagen.
Kuriositätenkabinett.
Ja, ich meine, da geht's ja auch so ein bisschen um Identität, was bin ich wert.
Ich sag ja nicht, dass es in den Filmen um nichts geht.
Nee. Aber ich meine, ich würde die Intention von Being John Malkovich nicht unbedingt nur darauf abzielen zu sagen, dass er dein Gehirn ficken will, sondern dass er halt schon irgendwie auch noch ein bisschen dir zu denken gibt, vielleicht auf die eigene Sicht des Lebens.
Das macht's ja noch schwerer, sein zu ordnen.
Ja, dann, oh ja.
Ich meine, was würdest du denn sagen, was John Malkovich für ein Genre ist? Wenn dich jemand fragt, ey, was ist denn das? Was
ganz schwierig. Ganz schwierig. Verkopfte.
Verkopft. Ich hatte gerade das Wort verkopft im Kopf, ja.
Verkopfte Komödie. Mhm. Ja. Weil ich meine, es ist ja schon irre zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Identität eines Schauspielers an oder die Perspektive eines Schauspielers an, um halt, oder beziehungsweise ich unternehme jetzt einen Ausflug in den Kopf eines Schauspielers, um 15 Minuten sein zu können wie er. Und dann wirst du an irgendeiner Straßenaufführung wirst du ausgespuckt. Ja, aber ja, auch da würde ich sagen, fällt sehr schwer. Was ich meiner Ansicht nach, was mir nicht so schwer fällt, meiner Ansicht nach, weil es ist halt, entzieht sich halt so diesen gängigen Erzählformeln des Mainstream-Kinos. Du hast Manifesto. Hast du.
Was ist das denn? Ja, das ist eine verfilmte Kunstinstallation.
Genau.
Ich glaube, dafür gibt es keine Genrebezeichnung. Und deshalb ist das mein zweiter Joker heute.
Ach so. Ja, aber ich meine, es ist ja ein Film, über den man diskutieren kann. Also beziehungsweise, es sind halt mehrere Monologe, die Cate Blanchett in Form von verschiedenen Verkleidungen hält.
Ja, also mehrere Manifeste, wenn man so will.
Ja, und das halt mit aktuellem, zeitgeistlichem oder auch universellem Bezug. So.
Ja, und da steckt, außer sie will halt diese Manifeste vortragen, basierend auf einer tatsächlich wirklichen Kunstinstallation, keine Genreintention.
Das ist Cate Blanchett übrigens.
Ja, keine Genreintention hinter, meiner Ansicht nach. Und deshalb ist es ein genreloser Film. Weil ein Film ist es ja eindeutig. Auch wenn er eben auf, weil, auch wenn ein Film auf einem Buch oder auf einem Spiel basiert, das sind ja dann auch Filme. Und dann, warum soll da keine Kunstinstallation als Vorlage dienen?
Ja, jetzt könnte man natürlich halt sagen, okay, Episodenfilm.
Das stimmt, aber das ist ja nur die Struktur. Das könntest du auch
bei Pulp Fiction sagen.
Das ist ja aber nur die Struktur. Also ich weigere mich ja zum Beispiel auch Animationsfilm klassisch als Genre zu bezeichnen, weil das ist einfach nur die Machart. Also ich gucke bei Animationsfilm immer, dass das nicht, keine Ahnung, ein Lightyear wäre für mich nicht Genre-Animationsfilm, sondern Genre-Abenteuer.
Ja, das heißt
Space-Abenteuer, ja. Und Episodenfilm ist die Erzählstruktur, meiner Ansicht nach.
Greift es dann auch bei, also wäre Pulp Fiction vielleicht auch sowas?
Hätte auf jeden Fall die Erzählstruktur Episodenfilm, ja.
Weil ich habe das nämlich noch mit Holy Motors.
Mhm.
Ja, von Leo Carax, der auch, ja klar, du hast diese Rahmenhandlung, der Typ steigt ins Auto und wird von A nach B, nach C, nach D gefahren, um da irgendeine Rolle zu verkörpern, so. Aber wirklich sagen können, was das ist, wüsste ich nicht.
Ja.
Und aber auch hier muss ich sagen, ich habe ein Manifesto gesehen, tatsächlich, aber da ist es auch für mich nie mehr geworden, als diese Kunstinstallation. Weißt du, also es war für mich nie mehr als ein Vortrag, den ich mir jetzt nicht live anhöre, sondern irgendwo sondern auf dem Bildschirm. Und bei Holy Motors muss ich sagen, da hat mir das was gegeben, weil, also diese Brücke mit dem Auto, das überall wohin fährt, und dann hast du wieder mit jeder neuen Station hast du irgendwie immer wieder ein neues Genre.
Ist das der mit dem Flugzeugabsturz am Anfang? So ein argentinischer?
Nee, das ist der Wild Tales.
Ja, stimmt.
Ja, okay. Ne.
Aber du würdest Manifesto doch nicht sein Filmdasein absprechen, oder? Das ist schon ein Film.
Ja, gut, er arbeitet natürlich mit dem Bild, also mit dem Bühnenbild, ne? Also wenn sie da in dieser Industrie, in diesem Industriekomplex ist und so weiter. Also er nutzt ja schon die.
Aber es ist ja auf Kamera. Ab wann ist ein Film ein Film? Könnten wir jetzt auch fragen. Es ist ja auf Kamera gebannt. Es hat einen Vorspann, es hat einen Abspann. Also es ist schon, und ich habe den zu Hause im Regal stehen. Im Filmregal.
Das heißt nicht. Das heißt.
Aber du hast doch auch ein Konzertvideo bestimmt vielleicht oder eine Konzert-DVD.
Zum Beispiel, aber ich habe ihn einfach bei M einsortiert.
Da hast du deine Filme bucht.
Ja. Außer Horror. Horror ist ausgelagert.
Hatte ich auch mal. Dann kam immer neue, dann musstest du immer verschieben.
Ich weiß, es ist super ätzend. Ich bereue es auch.
Ja.
Ich habe noch Royal Tenenbaums, Spring Breakers, Kids und König der Fische. Was haltet ihr von denen?
Kids ist ein Drama.
Kids ist für mich auch ein Drama.
Meinetwegen noch Coming of Age dabei.
Oder Milieustudie, kannst du auch sagen. So, also das finde ich schon eigentlich eindeutig so, weil er guckt ja einfach drauf und guckt sich die an. Du hast ja keine wirkliche Geschichte auch, ne? Ich meine, du hast den Jungen, der seine Krankheit verbreitet und ständig auf der Suche nach dem nächsten Mädel ist. Und du hast dieses Mädchen, das halt unbedingt rausfinden will, ob sie krank ist und beziehungsweise dann halt auch so möglichst viele Leute informieren, dass sie krank ist. Aber wirklich Story?
Na gut, aber wenn Kids kein Genre hat, was ist dann mit Mid-90s? Der ja so ein bisschen eigentlich die optimistische Version von Kids ist.
Er ist auch so ein. Aber ist das nicht Coming of Age?
Ja, ich finde auch.
Da ja, Kids auch?
Ja. In beiden Filmen geht es darum, wie es ist, als junger Mensch aufzuwachsen. Und einmal geht es schief und einmal nicht.
Mhm. Ja, kann man zählen. Kann man zählen. Terry Gilliam, König der Fische. Habe ich gerade letztens erst nochmal auf Sky gesehen, da lief er.
Drama?
Drama, ne? Also es geht ja um die Bewältigung eines Traumas, beziehungsweise wie beide Seiten dieses Traumas irgendwie damit umgehen. Also sowohl der Verursacher des Traumas als auch das Opfer des Traumas, so, ne? Und das natürlich dann verwoben mit Terry Gilliam, ja, Bombast und Mythologie.
Man kann nichts erkennen bei diesem Trailer, weil es so dunkel ist.
Ja, schade. Aber auch, ey, kennst du den?
Ich habe den nicht gesehen, nein. Ich habe aber auch Berührungsängste mit Terry Gilliam. Irgendwie hat er bei mir bislang nie gezündet.
Aber was hast du bislang von Terry Gilliam gesehen?
Das Kabinett des Dr. Parnassus.
Ja, gut.
Den jüngsten da, diesen
Don Quixote.
Don Quixote, oh, furchtbar.
Ja.
Und das sind aber nicht die noch zwei. Ich verwechsel den leider immer mit dem Typen, der The Cell gemacht hat.
Tarsem Sik.
Ja, ich verwechsel die beiden immer.
Deshalb. Aber hast du 12 Monkeys gesehen?
Ja. Aber das ist doch Sing, oder nicht?
Nee, das ist Terry Gilliam.
Ach so, den mag ich. Mit ja. Bruce Willis.
Ja, genau.
Den mag ich.
Also, ich sag mal, bis 12 Monkeys konnte man sich echt viele Terry Gilliam-Filme problemlos anschauen. So. Und ich mag die alle. Ich mag die halt wegen ihrer Optik, wegen immer dieser Vision. Es wirkt immer alles so groß, ja, ohne dass es halt unecht wirkt. So, ja.
Das ist halt immer so ein bisschen latent Fiebertraum.
Ja, ne? Also deswegen. Und auch da. Klar, kann man natürlich schon sagen, da ist König der Fischer speziell und entspricht auch nicht wirklich diesen normalen Dramen, die du so kennst. Weil er hat Fantasy-Elemente drin, ja, allein dieser rote Ritter, der immer wieder auftaucht, ja. Er hat halt Comedy-Elemente drin, weil es ist ja schon lustig. Es gibt eine tolle Sequenz, da steht Robin Williams in so einer Bahnhofshalle und wartet darauf, dass die Frau, die er halt wirklich, in die er verliebt ist, dass die halt durch diese Bahnhofshalle kommt, weil sie zum Zug muss. Und er guckt sich das an und von einer auf die anderen Sekunde fangen alle in dieser Halle an zu tanzen.
Mhm.
Ja, und also wirklich ein toller Moment. Ja, so ein richtiger Flashmob, aber halt so untereinander anzutanzen. Und das schafft dann Gilliam auch von der einen auf die andere Sekunde wieder aufzulösen. Dass es ganz normal in diesen Fluss übergeht, so. Und ja, es sind auch surreale Sequenzen mit dabei. Es ist ein schöner Film.
Und also Spring Breakers.
Spring Breakers, ja.
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gute Frage.
Aber ja, den könnte man ja auch unserer Definition nach eben fast ein bisschen zu Coming of Age packen. So ein bisschen, aber sind so die vielleicht zu alt schon dafür?
Ja, also die Mädels nicht unbedingt.
Ich finde, dafür ist der auch nicht so richtig fokussiert auf irgendjemanden.
Oder? Nee, ne?
Der ist ja so, man weiß ja gar nicht, um wen es da eigentlich geht in dem Film.
Genau, und vor allem, wo du denkst, am Anfang geht's um diese drei Mädels, die jetzt einfach nur zum Spring Break fahren wollen und eine schöne Zeit haben. Die steigen ja alle nach und nach aus diesem Film dann irgendwie aus. Oder vier Mädels, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren. Und James Franco gewinnt ja auch noch immer mehr an Bedeutung. Ja, aber was dann halt irgendwie diese Pianonummern und Tanznummern da dann sollen.
Also meine erste Assoziation war aus irgendeinem Grund Psychothriller. Warum auch immer. Wahrscheinlich weniger Psycho als mehr psychedelisch wahrscheinlich. Ja, aber das würde dann wieder, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht selber widerspreche. man könnte jetzt sagen Drogenfilm, aber dann haben wir wieder, es gibt ein Element im Film und daraus machen wir ein Genre und das mache ich ja nicht. Also passt Drogenfilm auch nicht so richtig. Eskalationsfilm. Ich glaube, wenn man wirklich für jedes Element, das in einem Film auftaucht, ein eigenes Genre erfindet, ich glaube, dann hat man auch für jedes eins. Also ich weiß jetzt schon die Kommentare, ja, aber du sagst doch immer Pferdefilm ist für mich kein Genre. Das ist ein Gag. So einfach ist es. Das ist für mich kein Genre.
Nein?
Nein, nein.
Was ist Bibi und Tina? Kinderfilm?
Familienmusical.
Horror.
Familienfilm, Musical.
Familienfilm.
Ja.
Ist Alles steht Kopf kein Familienfilm?
Coming of Age Film.
Ja.
Und Familienfilm auch.
Den hast du nämlich genannt.
Ich habe Alles steht Kopf genannt.
Ja, der ist in deiner Liste.
Was ist denn da in meinem
so, rechtfertige dich.
Ja, was ist denn da in meinem Kopf vorgegangen? Weil das, ich glaube, Coming of Age habe ich so ein bisschen ausgeblendet. Dann muss ich das, glaube ich, im Nachhinein zurückziehen, weil ich ja schon gesagt habe, dass Animationsfilm für mich kein Genre ist. Und es ist ja aber auch, ja, man könnte sagen Fantasy vielleicht, weil man da ja der Fantasie freien Lauf lässt, eine Welt zu erschaffen, die es so eigentlich nicht gibt. Aber es ist für mich kein Drama, für mich keine Comedy. Ich habe tatsächlich das Coming-of-Age-Genre vergessen. Ich würde es jetzt Coming-of-Age zuordnen und würde das dann wirklich zurückziehen.
Okay, hätten wir das geklärt. Ich ziehe derweil Godzilla Final Wars zurück. Aber komm, der ist so bescheuert, Alter. Da steckt so viel drin.
Wir haben so ja nicht bescheuerte Filme. Was ja. Ist mit Her?
Ja, Her. Habe ich auch bei dir gelesen und habe mir auch gedacht, ja, Her. Ist das ein Liebesfilm?
Ja. Liebes-Science-Fiction.
Das Ding ist halt immer, ich finde halt, du hast halt so ganz starke Vertreter in den Kategorien. Wenn du jemand sagst, es ist ein Liebesfilm und er guckt Her, könnte er enttäuscht sein. Mhm. Wenn du ihm sagst, es ist ein Science-Fiction-Film, könnte er enttäuscht sein. Also das ist immer so ein bisschen, das liegt natürlich auch an der eigenen Definition der jeweiligen Genre, weil die sehr breit sind. Ne? Wenn du sagst Liebesfilm, das kann ja alles bedeuten. Ja,
ich wurde mal gefragt, wollen wir einen Liebesfilm gucken? Ich habe Midsommar ausgewählt. Wurde mir im Nachhinein auch um die Ohren gehauen. Ich weiß auch nicht, warum.
Blue Velvet.
Ja. Ja, aber hör. Doch, es ist für mich, es muss jetzt nicht vielleicht der Liebesfilm per se sein, so, ne? Aber es dreht sich ja nun mal halt schon um die Beziehung zwischen zwei, ich sag es mal, Wesen. Mhm. Und wie die zueinander finden und wie die halt auch erkennen müssen, dass sie vielleicht nicht zueinander gehören.
Ja, ich meine, wie gesagt, dass ein Film kein Genre hat, heißt ja nicht, dass ein Film kein Thema hat.
Genau.
Genau.
Aber ja.
Ja, eben, genau. Und um wieder dazu zurückzukommen, für mich wäre Gangsterfilm eine Themeneinordnung und keine Genre-Einordnung.
Okay.
Ich finde es halt, am Ende des Tages geht's ja eigentlich auch darum, dass man, wofür gibt's überhaupt Genre oder so, ne? Damit man irgendwie
Eine Anleitung,
man ungefähr weiß, worauf man sich einlässt bei einem Film oder dass man Vorlieben hat und so. Und da muss man dann, finde ich, auch eher so argumentieren, dass man sagt, okay, vielleicht, du hast recht, nach der Definition gibt's keinen Gangsterfilm. Auf der anderen Seite, wenn ich jemandem sage Gangsterfilm, dann weiß er schon relativ genau wahrscheinlich, was ihn erwartet. Weil mehr wahrscheinlich sogar als bei Liebesfilmen. Ich weiß es nicht, weil Liebesfilm ist für mich sowas, ist sowas wie ein Notebook, ist ein Liebesfilm.
Aber guck mal, jetzt sage ich dir, der vielleicht nicht unbedingt so der Film, Liebesfilm-affine ist, hey, guck dir mal Her an. Das ist ein guter Liebesfilm. Und der guckt dann Her
und er wird dann zu dir sagen, ich weiß, warum du gesagt hast, Liebesfilm, aber da habe ich was anderes erwartet.
Ja, genau. Und jetzt hat er aber vielleicht etwas bekommen, das besser war als seine Erwartung. Mhm. Weißt du? Oder mehr war als seine Erwartung. Das ist ja schon mal dann wieder positiv. Und das spricht dann ja halt auch eben für diese, ja, ich sag mal, Genre verschwimmenden oder verschmelzenden Filme, die wir jetzt hier alle schon irgendwie vorgestellt haben, oder?
Außer Manifesto.
Es sind halt alles Filme, die schwer sind, jemanden, der den Film nicht kennt, in einem Satz, glaube ich, so zu erklären.
Oder mit den richtigen Worten schmackhaft zu machen.
Ja.
Weil es, wenn du ich glaube, das könnte ja auch abschreckend für Leute sein.
Es sind ja auch viele Filme, die oft, sag ich mal,
mehrere.
Allen gefallen. Also, ja. Gibt's Ausnahmen, aber sowas wie Being John Malkovich oder Her oder was ihr noch gesagt habt, da sind ja viele Filme dabei, wo die Leute dann auch vielleicht sagen, ja, war nicht, oder hier Under the Silver Lake. Ist ja ein Film, der nicht jedem gefällt. Da sind ja auch viele Filme dabei, wo die Leute sagen, war nicht so meins, habe ich nicht so richtig gecheckt, worum es da geht, irgendwie.
Vor allem sind das auch alles nicht die wirklich bei der breiten Masse erfolgreichen Filme. Ja. Weil ich glaube, man will wissen, was man bekommt. Und wie willst du, das ist ja auch das Problem bei so Werbekampagnen. Wie willst du einen Under the Silver Lake bewerben? So, was für eine Tagline suchst du dir da für den Werbespot aus?
Spider-Man privat.
Spider-Man auf Drogen in Hollywood.
Weil selbst wenn du damit wirbst, und ich glaube, das stand sogar im Trailer vom Regisseur von It Follows, da assoziierst du doch auch was komplett anderes mit.
Und dann kommt, genau, dann kommt was komplett anderes bei rum. Ja. Ich habe noch Under the Skin. Mhm. Für mich auch ein ganz schwer einzuordnender Film. Was ist das? Es ist halb irgendwie
Kunst.
Echt, ja, Kunst.
Ja.
Echt, also du, der Film fängt ja echtes Leben ein. Der fängt ja echte Menschen ein, die nicht wussten, dass sie von Scarlett Johansson da angesprochen werden. Dann hat erzählt er gleichzeitig eine Geschichte von der Außerirdischen, aber dann hat er noch so diese Episoden dabei, von wo dieser Außerirdische menschliches Leben beobachtet, das teilweise echt erschreckend fies oder dramatisch, aber auch teilweise schön ist. Und dann hast du noch diese Horrorelemente, wo plötzlich irgendwie Leute aus ihren Häuten geschält werden, so, ja. Also, auch ein herrlicher Vertreter für, kannst eigentlich keinem erzählen, was das ist, guck's dir an.
Ja, stimmt. Da fällt's mir sogar schwer zu sagen, wenn du wirst den Film mögen, wenn du Film XY mochtest. Da fällt mir spontan kein XY ein, das ich da einsetzen könnte.
Man könnte auch einfach sagen, du wirst den Film nicht mögen.
Ja. Genau, du wirst den Film nicht mögen.
Eher.
Ja, wenn du, weiß ich nicht, persönliche Geschichten oder beziehungsweise Filme brauchst. L wäre auch so ein Beispiel. Hm. Ich glaube, wenn dir L gefällt, gefällt dir auch Under the Skin.
Ich weiß es doch auch nicht.
Obwohl L auch schon sehr oft.
Revenge Flick?
Ja, genau. L wurde sehr oft als Rachefilm bezeichnet. Was aber dann wieder das Thema wäre.
Ja, als Rachefilm ist der. Aber der Film spielt ja damit, dass er ein Rachefilm-Understatement ist, wenn man so will.
Also, ja, die Rache wird nicht so ausgespielt, wie man es erwartet, wenn man den Film. Also, wenn man das Wort Rachefilm hört.
Ja, was halt an dem Film die Genre-Einordnung so schwer macht, ist, dass man ja die Intention der Haupt. Ich habe heute sehr oft Intention gesagt, dass man die. Nein, da steht was anderes. Dass man ja die Hauptdarstellerin nicht durchschaut. Und in dem Moment, wo ich nicht weiß, was hat die Hauptdarstellerin vor, was ist ihr Plan, in dem Moment weiß ich ja auch gar nicht, was der Film bei mir auslösen soll. Und ich glaube, das macht es für Elle so schwer. Weil ich weiß ja nicht, will sie Rache? Ist es ihr gleichgültig? Will sie provozieren? Das wusste wahrscheinlich Verhoeven auch nicht, als er den Film gemacht hat.
Ich fand ja die Gleichgültigkeit ziemlich geil. Das fand ich ja das Interessante oder das Spannende. Das hat mich reingezogen. Dass diese Frau halt nicht irgendwie zur Tat schreitet, sondern sagt, ey, lasst mich einfach alle in Frieden.
Genau, und das
so, spricht ja... Ich bin, wie ja, ich bin und ja, der Rest ist mir egal.
Und das spricht ja wiederum dagegen, dass es ein Revenge-Film ist, weil Rache muss ja aktiv ausgeübt werden und das macht sie ja eben gerade nicht. Und sie lässt sich auch auf das Drama nicht ein, weil es ist ihr gleichgültig. Man kann ein paar morbid-komische Spitzen in dem Film erkennen, aber alles, was irgendeine emotionale Komponente ausmacht, die dann auch auf ein bestimmtes Genre hinweist, hat der Film ja nicht, weil er die Gleichgültigkeit für sich spricht.
Genau, also das Empathische stellt sich nicht so leicht
ein. Ja, genau.
Ne? Ja, finde ich gut. Finde ich gut. So, was haben wir denn noch? War das eigentlich meine?
Elle
war dein Fall, ja.
Du hast dann Demon hatte ich noch.
Neon Demon hast du noch gehabt.
Aber Winning Refn ist halt auch wieder so.
Ja, da könnte man halt Fetischfilm sagen, ne?
Ja, nee. Eigentlich, das ist schon fast wieder Satire aufs Model-Business, oder?
Eigentlich, ne? Das ist auch eine Satire, aber auch, dann ja, aber...
Aber dafür ist es nicht lustig genug, irgendwie.
Und hat halt Szenen wie Sex mit der Leiche, ne?
Also der ist ja eher so, der hat auch so richtig unangenehme Szenen da mit dem Fotografen und so, das ist ja so... Der ist ja teilweise wirklich sehr unangenehm auch zu gucken.
Und Keanu Reeves. Die Szene mit dem Messer, könnt ihr euch da noch dran erinnern?
Nee.
Wo er die ganze Zeit mit dem Messer in den Mund, so auch so wie bei Thirst.
With Thirst? Nee.
Ich habe ihn für mich damals als Horrorfilm eingeordnet. Aber
wenn die Modebranche Horror ist, ja.
Ja, wenn mich jemand nach einem Horrorfilm fragt, würde ich ihm jetzt aber nicht unbedingt Neon Demon raussuchen. Aber ich würde ihm und bei Midsommar sind wir uns ja zum Beispiel alle einig, dass es ein Horrorfilm ist. Wenn man mich nach einem Horrorfilm fragt, wäre jetzt Midsommar auch nicht die erste Wahl. Bei einem, gib mir mal einen Horrorfilm, gut, da würde ich wahrscheinlich überlegen, was ist der andere für eine Art Horrortyp. Dann denke ich als erstes an sowas ganz, an S. Mhm. Wobei, nein, das könnte man auch Coming of Age. Herrgott, das kann
ich. Nein, das ist schon ein Horrorfilm.
Mit Coming of Age Element.
Ich hau noch mal einen raus. District 9.
Boah, das ist doch ein Science-Fiction-Film.
Ja.
Ja?
Mit Katastrophen und Drama-Elementen. Und
Found-Footage-Elementen.
Ja, na, Found-Footage ist doch auch wieder die Machart. Also da bin ich beim Animation.
Ja, aber der switcht ja. Der hat am Anfang...
Aber District 9 ist für mich ein klassischer Science-Fiction-Film. Komm, Aliens, du hast einen Held.
Ja, aber Aliens, wie sie noch nie vorher eingesetzt worden sind. Also
ist egal, das hat ja damit nichts.
Ja, aber das ist ja eine Flüchtlingsmetapher.
Ja, aber wo die Interpretation entscheidet ja nicht darüber.
Das wollte ich gerade sagen.
Ja, für mich kommt da mehreres zustande. Ich meine,
das Science-Fiction-Genre ist so breit. Du hast THX, du hast Star Wars, du hast, was weiß ich, Idiocracy kannst auch als Science-Fiction nehmen. So, also da, das finde ich, sagt noch nichts darüber aus. Aber da ist ein riesen Raumschiff, das in Afrika landet. Science-Fiction-Film.
Okay.
Was denn sonst?
Ja, gut. Ich fand's nicht so einfach.
Nee?
Ich fand's also, nicht so
einfach. Ich find's relativ einfach.
Aber das war auch eher sowas, was ich zur Diskussion stelle. Aber
wie gesagt, Found Footage ist für mich wieder die Machart.
Aber es ist ja nicht rein nur Found Footage. Der wechselt ja irgendwann mal ganz elegant und charmant von Found Footage auf
da,
normal.
Aber da ändert er ja plötzlich nicht seine Tonalität. Er ändert einfach nur die Machart.
Ja, weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Aber du kannst.
Ich würde sagen, er endet in einem Actionfilm.
Aber du kannst doch alles als Found Footage, du kannst jedes Genre als Found Footage-Film inszenieren. Man macht es meistens bei Horror, du kannst es beim Katastrophenfilm machen, du kannst es beim Actionfilm machen, hier End of Watch, war auch ein Found Footage-Film, nur als Actionfilm. Das ist einfach nur ein stilistisches Mittel. Found Footage, Wackelkamera.
Da bin ich bei dir.
So.
Gut. Nehme ich hin. Also ist ja für mich auch in Ordnung. Damit hätten wir auch alles abgehakt, glaube ich, ne? Also,
es gab noch eine Seite, habe ich aber auch nicht geschrieben, was war das? Also Royal Tenenbaums hatte ich noch gesagt. Wobei, das können wir wahrscheinlich als, ist es Comedy?
Ja, hat er auch Comedy gesagt.
Ich hätte Comedy gesagt. Also es ist halt seine eigene Form von Komödie, aber es ist schon eine Komödie.
Ich hatte noch in einer
Familienporträt.
Und Noé meinte ich noch hier.
Climax.
Climax.
Hatte ich nämlich auch, hatte ich auch überlegt. Climax
hatte ich noch, ja.
Ach so, habe ich sogar genommen.
Ja.
Hatte ich auch House of the Jack Built aufgeschrieben.
Ja, Burning, The House of the Jack Built und Climax wären noch in deiner Liste.
Burning. Bei Burning interessiert mich am meisten, was ihr dazu sagt.
Ich nicht.
Ja,
hatte nicht gesehen.
Thriller, Drama, Grenzen verschwimmen.
Also weil auch da ist es fast so ein bisschen wie L. Dadurch, dass man nicht weiß, was irgendwer plant und wo es drauf hinausläuft. Und das ist vielleicht noch so ein Element, wo man sagen könnte, dass sich viele Filme erst im Nachhinein, wenn man weiß, worauf sie hinausgelaufen sind, einem Genre vielleicht zuordnen lassen.
Ja, aber
bei dem nicht.
Bei dem nicht, weil letzten Endes bleibt dieser Film ja, und das ist halt auch das wahrscheinlich das Ding, der bleibt so vage in vielen Positionen und Sachen, dass du halt nicht weißt, habe ich jetzt hier wirklich ein Drama gesehen, habe ich hier einen Liebesfilm gesehen, habe ich hier einen Thriller gesehen oder was, habe ich hier irgendwie eine Gesellschaftsparabel gesehen? Also, auch ein Film, der es echt gut versteht, das miteinander zu verschmelzen zu lassen.
Und wie gesagt,
kannst du auch Thriller sagen, ne?
Den muss ich endlich mal sehen.
Ja, gucken wir mal an.
Und wie gesagt, bei Climax, ja, im Zweifelsfall Tanzfilm, aber
ja, Gaspar Noé ist
halt. Da wärst du aber Tanzfilm? Das würdest du als.
Nee, auf keinen Fall. Wenn jemand zu mir sagt, ich will einen Tanzfilm gucken, würde ich ihm Step-Up geben, aber nicht Climax.
Oder Honey. Was ist.
Aber. Moment, da verstehe ich nicht, warum ist ein Tanzfilm ein Tanzfilm?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Und Gangsterfilm kein Gangsterfilm?
Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt, wo ich gerade so überlege, Tanzfilm? Also eigentlich ist es auch, es wird halt, ist halt wie Musical.
Ja, aber Tanz ist noch mal enger definiert als Gangster. Gangster sagt noch nichts aus, weil Gangster kann alles sein. Gangster kann jemand sein, der einen auf offener Straße schießt, kann im 19. Jahrhundert sein, es kann Bankräuber sein, es kann eine Gang sein. Gangsterfilm ist so krass. Tanzen ist Tanzen, oder? Ich meine, es gibt viele Tänze, ich weiß, aber
ja, vor allem.
Aber wenn das Tanzen im Fokus steht, dann weißt du doch, was ich erwarte.
Ja, und im Tanzfilm ist es ja, und deshalb würde ich da Climax fast schon wieder ein bisschen rausnehmen, weil da wissen ja im Grunde alle, ja gut, bei einem klassischen Tanzfilm wissen auch alle, dass sie tanzen, aber beim klassischen Tanzfilm wie Step Up oder Honey, was wir gerade haben, da ist ja das Tanzen ein wichtiger Bestandteil der Konfliktlösung. Also wenn ich ja zum Beispiel daran denke, dass in Step Up 4 es darum geht, dass ein Viertel davor bewahrt wird, dass da irgendein Immobilienmogul sein Haus hinbaut, in dem es am Ende ein Tanzbattle gibt. Also ich meine,
geile Story.
Ja, oder? Ich empfehle den auch sehr.
Bei Gangsterfilmen sind Gangster meistens für das Erzeugen von Konflikten zuständig.
Ja, aber sie tanzen nicht.
Okay, lassen wir es mit diesem Streitpunkt doch mal hier auf uns beruhen.
Es ist schwer.
Aber ja, vielleicht habt ihr da draußen ja irgendwie eine Idee, beziehungsweise nein, lasst uns doch gerne nochmal eure Ideen wissen. So, was sind für euch ja genrelose Filme, beziehungsweise Filme, bei denen es halt wirklich schwerfällt, sie in ein Genre einordnen zu können? Oder halt, was ist an unseren Vorschlägen vielleicht für euch klar definierbarer als für uns eben, ja? Interessiert uns, lasst uns das gerne wissen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke, Eddie. Danke, Antje. Und ja, danke euch da draußen.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.